ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu der 13. Folge von unserem Podcast Liebling Bosmann nach einer eher kurzen Urlaubspause. Und heute sind wieder für euch dabei
Robert,
Fabian,
Holger
und ich bin Christopher und wir starten direkt nach der Pause mit einem sehr hochkarätigen Gast und freuen uns sehr, dass der aktuelle Interimspräsident des Deutschen Fußballbundes, Herr Dr. Rainer Koch, heute als Gast in unserem Podcast ist. Wir begrüßen Sie herzlich, Herr Koch.
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Grüße Sie.
Hallo. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie uns heute zu den zu einer Vielzahl von aktuellen sportpolitischen und sportrechtlichen Fragen sozusagen zur Verfügung stehen und wir mit Ihnen diskutieren können. Und vorab würden wir Sie gerne ganz kurz vorstellen. Sie dürfen dann gerne ergänzen und ausschmücken. Sie sind in Kiel geboren und dann hat es Sie aber früh nach München verschlagen zum Studium Referendariat und haben dann nach dem Abschluss in Jura auch promoviert zu einem immobilienrechtlichen Thema und gar nicht zum Sportrecht und sind seit vielen Jahrzehnten auch sehr aktiv gewesen im Sport, zuerst auch als Trainer und dann in verschiedenen Funktionen als Präsident des Bayerischen Fußballverbandes und auch des Süddeutschen Fußballverbandes und auch in vielen Ämtern des DFB und auch international auf UEFA- und FIFA-Ebene, unter anderem im Exekutivkomitee. Und für uns ja als Sportrechtspodcast besonders spannend sind nicht nur beim DFB zuständig für die Rechtsfragen, sondern sind ja eigentlich auch im Hauptberuf lange Zeit Richter am OLG und auch Vorsitzender Richter am OLG München gewesen und haben dadurch natürlich nicht nur den sportpolitischen Blick, sondern auch immer noch den rechtlichen Blick, was für uns sehr spannend ist.
Genau, und weil wir und auch die Hörer Sie ein bisschen aufgrund des Werdeganges und auch ihrer momentanen beruflichen Situation kennenlernen wollen, haben uns da noch ein paar Fragen gestellt. Mir ist als erstes aufgefallen bei dem persönlichen Werdegang, dass Sie, ich weiß nicht, ob es noch aktuell der Fall ist, Mitglied des FC Falke Markt Schwaben sind. Der ist mir persönlich nur bekannt, weil meine Frau in Markt Schwaben geboren wurde und deswegen... Die Fußballwelt ist klein, auch an der Stelle. Wobei der Verein gar nicht so klein ist, aber dann doch lustig zu lesen im Werdegang. Was uns als erstes natürlich aufgefallen ist, Christopher hat es schon angesprochen, im juristischen Bereich auch nicht komplett ungewöhnlich, aber dass die Promotion, ich glaube, zu einem Leasing-Thema im Immobilienrecht jetzt noch wenig Bezug hatte zum Sportrecht. Wie kam es dann quasi die Liebe und die Leidenschaft auch fürs Sportrecht?
Ja, also zum einen Punkt muss ich unbedingt korrigieren. Ich bin nämlich überzeugter Poinger in Oberbayern, 2 Kilometer weg von Markt Schwaben. Und ich bin schon mit vier Jahren dorthin gekommen, weil mein Vater und meine Mutter sich dann beruflich aus Schleswig-Holstein 1963 hier nach Poing verändert haben. Da lebe ich auch immer noch und meine Frau ist auch aus dem Ort und wir sind wirklich überzeugte Poinger, kann ich jedem nur empfehlen, mal einen Stopp zu machen. Landschaftlich sicherlich nicht das Highlight der Republik, aber ein wunderschöner Wildpark. Und wer im Stau steht, wenn er rund um München gen Süden mit der Autobahn fährt, an der Autobahnraststätte Vaterstetten, eine Ausfahrt davor runterfahren, dort bin ich jetzt also nahezu mein gesamtes Leben mit zu Hause. Das war die erste Sache, die ich kurz korrigieren wollte. Ansonsten haben Sie das ja alles schön dargestellt. Ich habe auch in der Tat fußballerisch zuerst beim Kirchheimer SC, das ist von Poing aus gesehen genau die andere Seite. Dort habe ich als junger Fußballspieler angefangen und habe dann sehr, sehr früh auch bereits Jugendmannschaften trainiert. Alles schon ab so meinem 15., 16. Lebensjahr weg, war dann mit 18 Jahren schon Jugendleiter im Verein, bin sehr früh Fußballschiedsrichter geworden und bin dann zu Falke Markt Schwaben in erster Linie deshalb gekommen, weil damals, und jetzt reden wir von Ende der 70er Jahre, die Spitzenschiedsrichter im Landkreis Ebersberg, alle bei Falkenmark Schwaben mit waren. Und dort habe ich dann als junger Assistent zunächst angefangen und bin dann selbst bis in die dritthöchste Liga als Schiedsrichter gekommen. Also dies zum sportlichen Werdegang, wie alles losging. Und als ich dann Jura studiert habe und in die Justizlaufbahn gegangen bin, war klar, dass ich eben daneben nicht mehr in ganz große Ebenen als aktiver Schiedsrichter oder so kommen konnte. Das habe ich sehr frühzeitig gesehen und auch entschieden und bin dann parallel in die Sportgerichtsbarkeit eingestiegen und zunächst viele Jahre ohne besondere Ambitionen jetzt, was Weiterkommen betrifft, im Jugendsportgericht, Verbandsgericht für den Jugendfußball in Oberbayern. Da war ich 6 oder 7 Jahre lang Vorsitzender und bin dann über das Regionalliga-Sportgericht 1996 Beisitzer dann im DFB-Sportgericht geworden und 1998 atypisch für den DFB in sehr, sehr jungen Jahren Vorsitzender des Bundesliga-Sportgerichtes geworden, was ich dann bis 2007 war. Und das ist eigentlich der Schlüssel für alle weiteren Schritte, die ich im Fußball hinterher gemacht habe, weil ich über diese Funktionen dann natürlich auch viele Unterstützer gefunden habe und so dann sowohl in Bayern 2004 Verbandspräsident werden konnte und über die Sportgerichtsbarkeit dann auch in vielfältige andere Fußballpositionen gekommen bin. Mit Blick auf das Promotionsthema von mir muss ich eine Sache vielleicht ein wenig korrigieren. Also in der Tat, die Promotion lautet Immobilienleasing, aber es geht dann weiter. Ein Beitrag zur Zivilrechtsdogmatik des Leasing. Ich bin bei einem der berühmtesten Juraprofessoren seiner Zeit, nämlich Professor Wolfgang Fickenscher, leider vor einigen Jahren jetzt verstorben. Die Älteren werden und den Juristen werden noch sein Schuldrechtslehrbuch mitkennen. Ich habe mich bei ihm vom Kopierer, vom studentischen Hilfskraftkopierer bis zum Vollzeitassistenten durch die Jahre gekämpft. Ich habe auf diese Art und Weise meine Studium, meine Ausbildung finanzieren können und habe also an dem schuldrechtlichen Lehrstuhl gearbeitet. Er hat ja auch Kartellrecht und verschiedene andere Bereiche mit betreut und ich war von Anfang an, jedenfalls in den Jahren damals, später bin ich dann zum Strafrecht gewechselt. Und vielleicht das andere noch, wie ist das eine zum anderen gekommen? Also mein Leben definiert sich eigentlich in der Tat in drei völlig verschiedenen Lebensbereichen. Dem privaten, mit all dem, was rund um meinen Heimatort geschieht. Ich war 30 Jahre dort auch im Gemeinderat mit engagiert und meine Familie, die Familie meiner Frau von dort. Das zweite eben dann der berufliche Justizbereich und das dritte der Fußballbereich in all seinen Facetten, wo ich so ziemlich alles im Fußball über die Jahrzehnte gemacht habe, was man sich vorstellen kann, eben vom aktiven jungen Fußballer, Schiedsrichter, Trainer, bis hin dann in verschiedenste Funktionen in den Verbänden.
Mhm, okay. Jetzt haben wir gehört, die Tätigkeit als Richter am Strafsenat am OLG München haben Sie aufgegeben, sind jetzt Präsident von drei Verbänden und der Hörer, also wir, vielleicht auch mit der Verbandsstruktur im Einzelnen nicht so vertraut, stellt sich so die Frage, wie sieht so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, was diese Ämter mit sich bringen.
Ja, ich glaube, Arbeitstag darf man als Bezeichnung gar nicht wählen, weil es ist im großen Maße eigentlich eine 24-7-Beanspruchung. Und eine der wichtigsten Eigenschaften, die man, glaube ich, haben muss, gilt für Politiker wahrscheinlich auch, ist, dass man in der Lage sein muss, immer wieder auch innerhalb eines Tages in kürzester Zeit umzuschalten zwischen den verschiedenen Lebensbereichen und Lasten oder Belastungen aus dem einen Bereich dann nicht in die nächste Phase mit hinüberzunehmen. Mhm. Ich bin auch im Übrigen nicht vollständig ausgestiegen aus dem Beruf, sondern ich bin aktuell jetzt nur tatsächlich vollständig beurlaubt. Also ich bekomme auch keinerlei Geld, muss nicht einmal die Beihilfeleistungen für Krankenversicherung und Ähnliches. Also ich bin vollständig auf einer Nullstelle als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, aber im Moment bis zum nächsten Jahr. Das ist immer für die Wahlperioden so vereinbart und dann kann ich auch wieder zurückkehren, wenn ich keine weitere Verlängerung beantrage oder sie mir nicht bewilligt würde. Also ich habe dann noch bis zum 1. Januar 2025, bis ich das Pensionsalter erreicht habe. Ich war von 2007 bis Ende 2019 war ich halbtags beschäftigt und war dann der erste Richter am Oberlandesgericht München, der auf einer Halbtagsstelle zum Vorsitzenden Richter eines Strafsenats gemacht worden ist, zusammen mit einer Kollegin, die wir uns dann den Senat geteilt haben. Das fand ich auch unter dem Aspekt sehr schön, weil es dadurch auch ermöglicht wurde, für Halbtagsstellen sind ja oftmals Frauen noch sehr viel mehr daran interessiert, dass das jetzt eben als Möglichkeit auch eröffnet worden ist. Das war vorher nicht der Fall. Also das ist der berufliche Status, in dem ich mich im Moment befinde. Jetzt müssen Sie mir nochmal draufhelfen. Was war der andere Teil der Frage?
Im Prinzip einfach nur eine Beschreibung, wie dieser Arbeitsalltag aussieht.
Wie so ein Arbeitstag aussieht. Also man darf es, glaube ich, überhaupt nicht als Arbeit definieren, weil dann gerät man in völlig falsche Fahrwasser. Was ist das, was ich jetzt gerade mit Ihnen mache, wenn ich nicht generell eine Freude daran hätte oder eben Fußball mitgestalten zu können? Und zur Gestaltung gehört natürlich auch das Diskutieren mit interessierten Fachkreisen. Dann kann man es nicht machen. Insofern ist man eigentlich tagtäglich mit den verschiedensten Aufgabenstellungen mit berührt. Man kann nur auf der Ebene, auf der ich aktiv bin, die Funktionen ausüben, wenn man jeweils über sehr, sehr gute Mitarbeiterstäbe verfügt und wenn man darüber hinaus auch bereit ist, auch Verantwortung zu delegieren, zu übertragen und dann eben auch sehr, sehr viel im Team mitzuarbeiten. Insoweit ist dann jeder Tag auch unterschiedlich. Im Moment ist es natürlich eine Ausnahmesituation, weil jetzt diese zusätzlichen Aufgaben gemeinsam mit Peter Peters, den DFB zu führen, noch hinzukommen. Aber im Grundsatz ist dadurch jeder Tag natürlich ein bisschen auch mit anders. Es gibt die klassischen Aufgaben, die man in Organisationen immer hat, die Verwaltungstätigkeiten. Aber dann ist man in meinen Funktionen natürlich vor allen Dingen auch sehr viel kommunikativ unterwegs. Also man repräsentiert ja auch den Verband. Man ist der Ansprechpartner für die verschiedenen gesellschaftspolitischen, sportpolitischen Institutionen. Man muss den Verband gegenüber diversen Regierungen, Behörden vertreten. Und also das kann man kann das jetzt schwer beschreiben, was jeweils von 9 bis 18 Uhr mit anfällt. Jetzt in dieser Woche, wir nehmen es jetzt auf, heute am Donnerstag. Gestern Abend war ich etwa in Nürnberg, wo meine Fußballorganisation aus Mittelfranken, Bayern und 7 Bezirke, sind ja insgesamt 4.500 Vereine, wo die mittelfränkischen Funktionäre des Verbandes sich mal wieder getroffen haben. Da bin ich mit hingefahren, habe dann mit einigen Leuten gesprochen, mir schildern lassen, wie die Problemstellungen jetzt auch bei den Vereinen ausschauen. Dann bin ich im Moment sehr, sehr viel bei Spielen der neu gestarteten Regionalliga Bayern, um dann auch dort zu hören, in der obersten Amateur- oder in der obersten Spielklasse des Landesverbandes, wie dort die Situation für die Vereine ist. Da habe ich jetzt bereits 5 Spiele besucht. Morgen geht es nach Memmingen, das ist dann schon das 6. Spiel. Also ich versuche jetzt innerhalb kürzester Zeit eben mit all diesen Vereinen in den engen Austausch zu kommen. Vor ein paar Minuten hat mich Manni Schwabel angerufen, Präsident von der Spielvereinigung Unterhaching. Der hat ein Spezialproblem mit einem einzelnen Spieler gehabt, was gelöst werden sollte. Dann
schon mit dem neuen Trainer.
Dann ist die Deutsche Herzstiftung im Moment dabei, eben auch den Fall Eriksen insoweit das Beste aus diesem schlimmen Fall zu machen. Er hat es ja Gott sei Dank auch überlebt, um eben auch so Defibrillatoren weiter unter die Leute zu bringen. Dann bin ich sehr, sehr stark im Moment engagiert, zusammen mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium, Innenministerium auch dafür zu werben, dass die Impfquote steigt, weil wir im Herbst sicherlich nur Zuschauer in die Stadien bringen können und einen neuen Lockdown vermeiden können, wenn wir uns eben bestmöglich aufstellen. Da muss man eben dann auch bereit sein, viele Diskussionen auch durchzustehen mit den Impfgegnern, die es natürlich auch im Fußball mitgeht. Dann habe ich sehr viele Abstimmungsgespräche mit meinen Kollegen aus den anderen Landesverbänden, natürlich auch mit dem Kollegen Peters. Und einige Themen kommen wir jetzt auch darauf zu sprechen. Also wenn etwa 50 plus 1 mal ein Thema mitzunennen, da muss man sich natürlich auch dann Zeit finden, um sich zu informieren über die Sachlage, weil das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man eben immer faktenorientiert diskutiert. Und im Moment bin ich natürlich auch sehr stark damit beschäftigt. Deswegen bin ich auch dankbar jetzt, dass Sie mich hier eingeladen haben, einfach zu verdeutlichen, worum es wirklich in der Sache geht und worum es mir insbesondere mitgeht. Und vielleicht versteht am Ende des Podcasts auch der ein oder andere mehr, warum ich vielleicht immer so sehr attackiert werde und vielleicht sogar auch zum Teil aus Richtungen oder aus Seiten attackiert werde, die eigentlich die gleichen Positionen vertreten wie ich selber und wo ich so manchmal das Gefühl habe, dass wir uns ein bisschen selber ins eigene Bein schießen. Aber das werden wir ja sehen, wie das Gespräch jetzt so verläuft.
Das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr spannender Alltag, der ja auch abweicht von dem, was Juristen jetzt mit der klassischen juristischen Ausbildung machen würden. Und wenn man sich so ein bisschen die letzten Jahre anguckt, sind ja die juristischen Tätigkeitsbereiche im Sport werden ja immer mehr. Es gibt immer mehr Vereine, gerade der Bundesliga, die eigene Justiziare und oftmals inzwischen nicht nur einen, sondern auch 2 oder 3 beschäftigen. Und es gibt ja auch immer mehr Referendarstellen zum Beispiel, um auch junge Juristinnen und Juristen daran zu führen. Und auch im DFB selber gibt es ja auch auf den obersten Ebenen gab und gibt es immer eine relativ hohe Juristenquote von der Ausbildung her. Warum glauben Sie, dass das so ist? Und hat man als Jurist vielleicht gerade sozusagen besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten, die einen für diese Funktionärstätigkeit auch ja, besonders schulen?
Also zum einen hat sich der Fußball in den letzten Jahrzehnten natürlich immer mehr weiterentwickelt. Es spielen immer mehr wirtschaftliche Fragestellungen eine Rolle. Es sind immer mehr Geldfragen von Bedeutung. Und in dem Moment, wo es eben nicht mehr reines Hobby ist oder es um kleine Beträge geht, desto mehr nimmt natürlich auch dann das Interesse daran zu, sich gegebenenfalls auch für die Durchsetzung seines Rechtes zu verwenden, von Rechtspositionen, die man mit annimmt. Und das geht ohne uns Juristen nur schwerlich. Und ich glaube, es kommt heute kein größerer Sportverein, keine Sportorganisation sowieso nicht, kein Verband mehr ohne fachlich spezialisierte Juristen aus. Und deswegen glaube ich, hat auch die Berufsgruppe der Sportrechtsanwälte durchaus eine gute Zukunft. Mein Interesse geht natürlich dahin, dass wir Sportrechtsanwälte einfach auch immer wieder finden, die bereit sind, tatsächlich Sportrechtsanwälte und nicht nur Wirtschaftsrechtsanwälte sein zu wollen. Ich glaube, das ist eines der großen Themenstellungen, die wir in unserer Zeit zu diskutieren haben, dass eben sehr, sehr oft die Interessen des Sports, also des Wettbewerbes, der Chancengleichheit, des Bewahrens von Strukturen oftmals in Widerspruch stehen zu Grundstrukturen unseres Wirtschaftslebens. Und wenn von einer Kaufhauskette, egal welchen Namen die jetzt haben mag, wenn da eine Filiale in Hamburg pleite geht und die Kaufhauskettenneigentümer sich dann entschließen, in Hamburg das Kaufhaus zu schließen und dafür ein neues in München aufzumachen, dann ist das unter wirtschaftlichen Aspekten völlig in Ordnung, stört keinen. Wenn aber ein Traditionsclub in Hamburg von der Bildfläche verschwindet und dafür wird ein neuer in München aufgemacht oder wie wir das insbesondere im amerikanischen Profisport immer wieder erleben, dass soeben mal in Kalifornien ein Profifußball-Football-Standort geschlossen wird und dann ein neuer an dessen Stelle in Las Vegas aufgemacht wird, dann ist das eben vielleicht unter wirtschaftsrechtlichen Aspekten alles schön und toll. Und da finden sich dann auch immer sehr schnell Juristen, die genau all dies durchsetzen wollen. Und das ist eben mit Sportrechtsinteressen, die wir mit dem Begriffen der Verbandsautonomie eben verbinden, wo wir dann eben auch Rechte ableiten, in dem Sinne das Recht zu gestalten, eben dann nur schwer zu vereinbaren. Und gerade die Diskussion um die Super League, ich habe mit Interesse euren Podcast vor einigen Wochen mir jetzt gerade vor ein paar Tagen im Auto angehört, da ist das ja auch mit deutlich geworden. Also Herr Perez bei Real Madrid und seine Freunde sind ja klar der Auffassung, dass sie im Recht seien, dass all die Maßnahmen, die wir seitens der UEFA beschlossen haben oder seitens auch anderer Verbände, dass die alle hier Wettbewerbsrechte dieser Clubs beschränken. So, und auf die Berufsgruppe mit zurückkommt, ist es halt unglaublich wichtig, dass wir das Sportrecht auch dahingehend weiterentwickeln, dass es eben nicht nur als Wirtschafts- und Kartellrecht begriffen wird, sondern dass wir tatsächlich Interessenjurisprudenz auch betreiben, also Lobbyarbeit. Und dafür brauchen wir eben auch gute Juristen. Und ich bin froh über jeden Sportrechtler, der eben auch zunächst seine ersten Meriten sich im Bereich des Verbands- oder des Vereinsfußballs erwirbt.
Ja. Auf diese Zielkonflikte, die Sie angesprochen haben, kommen wir ja auch nachher noch eingehender zurück.
Genau, es ist aber schon eine schöne Überleitung. Wir wollen uns jetzt noch als nächstes ein bisschen mit Ihrer Rolle beim DFB beschäftigen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist sicherlich der DFB nach, sagen wir mal, nach der Bundesregierung und dem Bundestag die prominenteste Einrichtung und öffentliche Einrichtung in Deutschland, hat aber spätestens natürlich seit dem Sommermärchen und den Affären, die sich daran angeschlossen haben, um jetzt in unterschiedlicher Form, gehen wir auch dann auch darauf ein, aber als Stichworte gab halt die Wikipedia-Artikel zu Curtius, die dort vor in dem Zusammenhang, es gab Beauftragung Sport Total, die kritisch hinterfragt wurde, die Rolle von Freshfields bei der Untersuchung des Sommermärchens. Also diverse Skandelchen, auch gerade in Bezug auf Ihre Person, Sie als Zielperson, die wir uns im Einzelnen vielleicht auch noch anschauen werden. Zuletzt Qatar Airways, auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr kritisch wahrgenommen. Die ganz einfache Frage, macht es Ihnen eigentlich noch Spaß? Wir haben Sie jetzt kennengelernt als jemand, der da auch mit einem gewissen Anspruch an die Sache rangegangen ist und eine Zielsetzung hat. Macht die Arbeit für den DFB, macht die Ihnen noch Spaß?
Also grundsätzlich macht mir die Arbeit für den Fußball Spaß. Und grundsätzlich nehme ich natürlich verschiedene Welten auch mit wahr. Und diejenigen, denen ich in allererster Linie verbunden zunächst mal bin, von denen ich ja auch mein demokratisch legitimiertes Mandat habe, also die Führungspersonen, insbesondere in den Amateurvereinen, da fühle ich mich sehr wohl. Und das erlebe ich auch in diesen Tagen, wo immer ich hinkomme. Also das ist eine ganz andere Wahrnehmung als die Wahrnehmung, die Sie jetzt gerade natürlich zu Recht mit beschrieben haben, wie sie sich in den Medien mitfindet. Und ich bin gespannt auf die nächsten Minuten, freue mich auch drauf, weil Sie sagen Skandärchen und Zielscheibe. Und ich würde einfach darum bitten, dass wir sehr faktenorientiert über die Dinge sprechen. Denn aus meiner Sicht ist es eben doch so, dass ich hier einer sehr, sehr gezielten, aufwendigen Medienkampagne seit Monaten ausgesetzt bin, die Zielsetzungen verfolgt, die halt klar darin bestehen, die Positionen, für die ich wirklich stehe, aus meiner Sicht eben zu verwischen. Aber ich bin ja nun selber Jurist und auch Richter und bin deswegen auch gerne gewillt, transparent allen Fragen zu begegnen. Aber ich muss Sie nur um eines bitten, wenn Sie auch bestimmte Dinge mit mir in Verbindung bringen, dann benennen Sie sie bitte konkret und dann kann ich auch konkret dazu etwas sagen. Was aus meiner Sicht einfach aufhören muss, ist dieses über Monate hinweg erfolgende Rufmord-Bashing, wo ich wenig entgegensetzen kann, wo ich dann ein Stück weit auch wehrlos bin, aber ich weiche keiner konkreten Fragestellung aus.
Es ging, glaube ich, jetzt auch gar nicht unbedingt bei den Beispielen darum, dass das zwingend irgendwie mit Ihnen zu tun hat, sondern mehr so um die Gesamtsituation, Gesamtdarstellung des DFB, dem Sie ja auch mit angehören, aber jetzt irgendwie weniger darum, um irgendeine Form der Beteiligung von Ihnen daran, sondern letztlich das Gesamtbild.
Gut, wäre aber unehrlich, wenn wir jetzt so tun würden, dass es nicht ganz, ganz oft in erster Linie um mich geht. Ich glaube, es geht ganz gezielt sehr oft nicht um mich als Rainer Koch, sondern einfach um den im Moment bekanntesten maßgeblichen Vertreter des Amateurfußballs, der eine der wenigen Stimmen ist, die bundesweit mit bekannt sind und der eigentlich die ganze Zeit auch versucht, genau diese Themen mitzusetzen. Und ich nehme halt wahr, dass immer dann, wenn ich genau diese Themen anspreche oder besetze, dass dann immer wieder fast postwendend Skandalbashing betrieben wird. Nur wenn ich eben die Gegenfrage stelle, was habe ich denn überhaupt vorwerfbar oder Falsches gemacht, dann wird die Gesprächsluft immer sehr schnell sehr dünn. Und das ist nur dann sehr schwierig, da etwas dagegen zu setzen. Aber viele Themen, auch die Sie ansprechen, auf die wir vielleicht auch heute zu sprechen kommen, haben auch gar nicht in allererster Linie etwas mit dem DFB zu tun. Also der DFB oder dann auch ich als erster Vertreter werde ganz oft für Themen verantwortlich gemacht, für die der DFB überhaupt nicht die Zuständigkeit hat. Und das ist schon auch ein interessantes Phänomen. Dort, wo der DFB übrigens die Zuständigkeit hat nach der Satzung, nämlich beim Thema 50+1, und ich bin vielleicht der entschiedenste Verfechter der 50+1 Bestimmung aus dem gesamten DFB-Präsidium, dort wird interessanterweise seit Jahren die Mitverantwortung oder die Zuständigkeit des DFBs in den Hintergrund gedrängt. Und ich habe jetzt erst in den letzten Wochen es erreicht, dass jetzt wir beim Bundeskartellamt auch mit noch beigeladen worden sind. Und in der Vorbereitung auf unseren Podcast heute habe ich mir auch noch mal die Presseerklärung des Bundeskartellamts angeschaut. Und wo da steht dann plötzlich drin, dass der DFB der Vorgänger der DFL mit sei, was beim Thema 50+1 schlichtweg falsch ist. Also dort, wo wir wirklich Zuständigkeiten haben, wird immer wieder versucht, dann den DFB auch aus dem Rennen zu nehmen, weil man selber darüber entscheiden möchte, ohne DFB. Und auf der anderen Seite, bei ganz vielen anderen Themen, da wird dann schnell der DFB in die erste Reihe geschoben, obwohl die Zuständigkeit dort gar nicht so sehr mitliegt. Auch hier, ich will nichts ausweichen, aber wir müssen immer versuchen, jetzt so konkret wie möglich Thema für Thema abzuarbeiten, ja, und dann zum Teil auch Hintergründe mit anzusprechen.
Sie haben jetzt zwei wichtige Themen angesprochen. Einmal die Zuständigkeit und die Struktur des DFB und die Gemengelage DFL und DFB. Und zum anderen das Thema 50 plus 1. Wollen wir das jetzt vorziehen, eines der die Themen, oder wollen wir chronologisch nach unserem Skript gehen?
Meinetwegen können wir vorziehen.
Ich finde, ich hatte die gleiche Idee wie du gerade, ja, dass wir das vielleicht vorziehen, wenn wir da jetzt schon im Thema drin sind.
Ja, dann würde ich dich bitten, Fabian, erstmal diese Frage mit Amateurfußball, DFB und eventuell diese Gemengelage mit der DFL anzuknüpfen. Da gab es ja auch das Interview mit Herrn Dr. Koch beim aktuellen Sportstudio. Das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt hier.
Ja, okay, da muss ich mich gerade selber mal ein bisschen umsortieren. Also was, Stichwort aktuelles Sportstudio, die Sendung mit Katrin Müller-Hohenstein, die ich mir im Vorfeld unseres Interviews auch nochmal angehört habe. Da ging es ja auch um die diverse Vorwürfe an ihre Person. Was mir aufgefallen ist, dass es sozusagen gegen Ende des Interviews wurde es insofern für mich besonders interessant, weil es da um die Themen ging, die vermeintlich auch mit Ihnen wirklich besetzt sind, nämlich den Amateurfußball. Und da war dann die Sendung aber auch schon vorbei. Das heißt, also da hatte ich so den Eindruck, kamen Sie gar nicht mehr zu dem, was mich auch interessiert hätte, und Sie wahrscheinlich auch dort einfach zu sagen, nämlich so diese Situation, die vermeintliche Konfrontationslage zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball, zwischen DFB und DFL, die Rollenverteilung, die Gemengelage. Was ist da, wo sehen Sie da Ihre Position und wo soll die Reise vermeintlich hingehen? Sie haben zum Beispiel davon erzählt, dass ein neuer Grundlagenvertrag verhandelt wurde. Ich erteile Ihnen gleich das Wort. Ich wollte nur einen Schwenker noch kurz machen. Es gab ja schon mal die Situation vor ein paar Jahren, dass um den Grundlagenvertrag es große Aufregung gab, weil der angeblich zulasten des DFB beziehungsweise zulasten der Amateure ausgestaltet sei. Da gab es ja unterschiedliche Regelungen davon, wer wem unter welchen Bedingungen was zahlt. Und dann eben noch die Gerüchte darum, dass es einen sogenannten Hinterzimmerdeal gegeben hatte, also wo es noch ein Zeitletter zum Grundlagenvertrag gab, der für die Amateure noch schlechter war, als es sein sollte. Was ist das irgendwie aufgearbeitet worden? Sehen Sie da noch sozusagen Verhandlungsbedarf zugunsten der Amateure, und wo wird die Reise dahin gehen?
Jetzt könnte ich natürlich 2 Stunden am Stück
hier
referieren. So viele Punkte haben Sie angesprochen. Ich will mal versuchen, das zu vermeiden und so konzentriert wie möglich zu antworten. Also zum ZDF-Sportstudio möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel mit sagen. Sie haben gesagt, da ging es im ersten Teil um Vorwürfe gegen mich. Ich sage Ihnen, wenn Sie die Sendung nochmal ganz genau analysieren und anschauen, es ist kein einziger konkreter Handlungsvorwurf mir gegenüber erhoben worden. Es ist aber die ganze Zeit versucht worden, hier, und das passiert ja nicht nur in dieser Sendung, sondern ganz generell, hier einen personellen dreckigen Machtkampf zu beschreiben oder die Leute als korrupt oder Ähnliches darzustellen oder dass die sich um alles kümmern, nur nicht um die Sache selber. In Wirklichkeit ist das aus meiner Sicht alles nur Kulisse, und Sie haben ja selber dann auch gesehen beim Sportstudio, dass ich die ganze Zeit versucht habe, die Positionen, für die ich stehe und die nämlich wirklich strittig sind oder umkämpft sind, diese Positionen auch vorzutragen. Und was ich halt wahrnehme, ist, dass immer wieder versucht wird, Vertreter des Amateurfußballs oder der Fußballbasis, auch der Fanbasis, gegen mich zu positionieren, obwohl ich bei vielen bei vielen Fragestellungen genau die Positionen vertrete, im Unterschied zu anderen, die eigentlich auch von der Fußballbasis oder von der Amateurbasis mitgefordert werden. Und es geht eben schlussendlich tatsächlich um eine knallharte Auseinandersetzung in der Sache, nämlich um die Frage, welche Rechte in Zukunft der gemeinnützige Basisfußball noch hat. Damit dann auch, was die für den Basisfußball zuständigen Landesverbände zu sagen haben. Die sind nämlich diejenigen, die verantwortlich dafür sind, die auch demokratisch legitimiert durch ihre Führungspersonen diesen Teil des Fußballs vertreten. Und auf der anderen Seite stehen einfach die Interessen der Kapitalgeber, der Investoren. Und jetzt haben wir eben in den nächsten Jahren grundlegende Entscheidungen zu treffen. Und dann geht es eben um Verteilungsfragen. Dann geht es um die Frage, wie viel zusätzliche Millionen Euro fließen aus den Einnahmen des Profifußballs. Und das muss man auch mal klar zuordnen. Es ist nicht DFL gegen DFB, sondern der DFB ist das Dach. Da sind auch Einnahmen aus dem Profifußball von der Nationalmannschaft, Einnahmen des Profifußballs aus der Nationalmannschaft einerseits und aus dem Bundesliga- und internationalen Vereinsspielbetrieb andererseits. Das sind die Einnahmen des Profifußballs und auf der anderen Seite steht der gemeinnützige Basisfußball. Und das ist natürlich ein großer Verteilungskampf und die einen wollen möglichst wenig da abgeben, die anderen wollen möglichst viel davon haben. Das ist dann auch eine Frage des Kampfes um Solidarität und dann die Frage, was hat dann auch Vorrang? Dann haben wir natürlich die Probleme mit unseren Nationalmannschaften, die alle sehr kostenintensiv sind. Und jetzt geht es eben genau um hohe Millionenbeträge für Unterstützung für Landesverbände, für kostenintensive Talentförderung in den unteren Jugendjahrgängen. Das ist wie sonst in der Gesellschaft auch. Die Grundschulen, Kindergärten können keine Einnahmen erzielen. Die sind darauf angewiesen, auf Steuergelder derer, die später mit dem bestens qualifizierten, kostbaren Bildungsgut dann selber ihre Einnahmen erzielen können. Und jetzt wird es eben entscheidend sein, Mitbestimmungsrechte durchzusetzen. Aus vielen vernünftigen Gründen lagern wir die wirtschaftlichen Aktivitäten des Deutschen Fußballbundes jetzt aus in eine Kapitalgesellschaft, sodass das DFB-Präsidium, das EV-Präsidium nicht mehr direkt zuständig ist. Und das sind jetzt zum Beispiel die großen Fragen, über die sich aber kaum einer mit Gedanken macht. Das ist aber die entscheidende Frage. Wer hat dann Mehrheitsrechte? Gibt es in dieser KG zukünftig einen Aufsichtsrat, der noch durch die im Moment die Mehrheit bildenden Bereiche des Deutschen Fußballbundes bestimmt werden? Oder sagt man dann, das sind die Amateure, die sollen sich da nicht drum kümmern und dann sind zwangsläufig dort Wirtschaftsvertreter, die das Sagen haben. Ähnliches Thema, wie wir es in den Clubs auch miterleben. Und genau darum geht es jetzt, um Fragen, wie viel Geld investieren wir für Frauen- und Mädchenfußball. Ich kann nur sagen, in der Zeit, in der ich jetzt erster Vizepräsident im DFB bin, und das ist nicht nur mein Verdienst, sondern das ist auch das Verdienst von Stefan Osnabrücke, von den Kollegen aus den Landes- und Regionalverbänden. Aber in der Zeit sind die Gelder, die für den Amateurfußball ausgegeben worden sind, mehr als verdoppelt worden. Das ist ein Faktum.
Herr Koch, darf ich da mal reingrätschen? Ja, seit 2017 gibt es ja schon die DFB GmbH. Könnten Sie da nochmal erklären, was da jetzt noch im Hinblick auf 2022 geändert werden soll? Auch in Verbindung mit der DFL und was das dann wiederum mit dem Grundlagenvertrag zu tun hat, der ja bis 2023 verhandelt ist?
Gut, mittelbar hat es eine ganze Menge miteinander zu tun, weil alles miteinander verwoben ist, alles miteinander verschränkt ist, aber es ist jetzt so, dass ab dem Jahr 2022 eigentlich alle Themenstellungen des Deutschen Fußballbundes, die nicht dem gemeinnützigen Fußball zuzuordnen sind, sondern wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, dass die in einer Unternehmensform eben dann auch betrieben werden. Das hat steuerliche Hintergründe, das hat auch Praktikabilitätshintergründe. Das macht in jeder Hinsicht Sinn. Also bei mir in meinem Bayerischen Fußballverband etwa, wir haben schon seit 2005 eine entsprechende GmbH und ich habe schon seit 2007 sämtliche wirtschaftlichen Aktivitäten ausgelagert auf eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Bayerischen Fußballverbandes e.V. Also das ist insoweit eine dringende Notwendigkeit, gegen die man auch keine sachlichen Einwände erheben kann. Aber bloß weil man sich steuerlich oder auch unternehmenstechnisch sauber und modern aufstellt, bedeutet das ja noch nicht, dass diejenigen, die eben für den Fußball auch eben mit Bestimmungsrechte einfordern, dass die plötzlich außen vor bleiben. Sondern jetzt muss es eben darum gehen, ähnlich wie bei 50+1 in den Vereinen, jetzt muss es eben darum gehen, dass die echte Fußballbasis, dass wir unsere Mitbestimmungsrechte erhalten können. Und das geht eben dann über die Strukturen innerhalb der Aufsichtsorgane der zukünftigen KG, also Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat. Und das sind die Entscheidungen, die jetzt gerade in der Diskussion mitstehen. Für die Frage zum Beispiel auch, inwieweit die Position des DFB-Schatzmeisters weiterhin angebracht ist oder ob das alles auf einen hauptamtlichen Finanzdirektor übergehen soll und wir dann vielleicht nur für Teilfragen noch einen Vizepräsidenten Finanzen haben. Am Ende wird da immer sehr, sehr stark mit modernen Unternehmensstrukturen argumentiert, aber tatsächlich ist das natürlich auch immer damit verbunden, dass dann die Fußballbasis, die über die Vertreter aus den Landes- und Regionalverbänden repräsentiert wird in den Spitzen des deutschen Fußballs, dass die immer mehr an die Seite gedrängt werden. Und ich stehe halt ganz klar für die entsprechenden Partizipationsrechte und bin halt sehr, sehr stark dahinter, dass wir diese Positionen gewahrt bleiben und erhalten bleiben. Und diejenigen, die das bekämpfen wollen, die unterstellen natürlich dann schnell persönliche Interessen oder Egoismen und Ähnliches. Aber tatsächlich geht es knallhart um die Sache. Und genau dafür stehe ich. Fußball gehört eben aus meiner Sicht nicht nur finanzstarken Investoren und Geschäftemachern, die sich den Fußball untertan machen wollen, sondern der Fußball gehört in allererster Linie mal den Spielerinnen und Spielern in den rund 25.000 Fußballvereinen und den Millionen von Fans. Und genau dafür stehe ich. Wenn man allerdings im Moment sich draußen umhört, dann ist es in den letzten Monaten ein bisschen gelungen, diese Grundposition von mir, für die ich so kämpfe, in Frage zu stellen, indem genau die Fußballbasis immer wieder hier in die Spur gesetzt wird. Ne? Der Satz, wer zahlt, schafft an, den habe ich oft gehört und ich setze mich eben sehr stark dagegen zur Wehr. Und als ich das versucht habe im Sportstudio, hat Frau Müller-Hohenstein es nahezu geschafft, mich daran zu hindern, diese Ausführungen mitzumachen.
Sie haben ja gerade schon Ihre Position jetzt verdeutlicht, dass eine Mitbestimmung in den Aufsichtsgremien erfolgen müsste. Als kurze Nachfrage dazu, wäre sozusagen Ihre Vorstellung, unabhängig wie man das jetzt so juristisch einkleiden würde, dass dann die Amateurvereine oder Vertreter der Amateurvereine im Wesentlichen dann die Mehrheit in Aufsichtsgremien hätten, um die Position durchzusetzen? Oder wie sind Sie zu verstehen?
Ja, wir haben ja klare Mehrheitsverhältnisse innerhalb der DFB-Strukturen. Auf dem DFB-Bundestag stellt der Profifußball der DFL ein Drittel der Stimmen. Also die DFL ist ja genauso ein Mitglied des DFBs wie die anderen 26 Mitglieder auch. Das ist übrigens auch ganz wichtig, vielleicht auch für andere Themen heute noch. Der DFB hat 27 Mitglieder. Der DFB ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die jeder für sich einen Teilbereich des Fußballs zu verantworten haben. Der DFB ist der Dachverband und darüber hinaus für einige Dinge wie die Nationalmannschaft etwa oder die internationale Vertretung dann auch eigenständig mit zuständig. Und in dieser Mitgliederversammlung stellt die DFL eben ein Drittel der Stimmberechtigten und der Amateurfußball, die repräsentiert durch die Vertreter der 21 Landes- und der 5 Regionalverbände in Deutschland, stellt eben rund 2 Drittel der Stimmen. Und diese Mehrheitsverhältnisse, dafür kämpfe ich ganz entschieden, die müssen gewahrt bleiben in den hundertprozentigen Tochtergesellschaften des DFB e.V., denn ganz, ganz viele Rechte sind ja ohnehin über den Grundlagenvertrag und über Regelungen in der DFB-Satzung Anfang des Jahrtausends mit Gründung der DFL ausgegliedert worden, wo der DFL ja in vielerlei Hinsicht Autonomierechte eingestanden worden sind und im Gegenzug dafür dann die DFL ja auch verspricht, entsprechende geldwerte Gegenleistungen zu erbringen. Nur weil Stichwort Grundlagenvertrag auch vorhin war, da wird natürlich immer in der Öffentlichkeit schnell behauptet, dass wir hier den Amateurfußball im Stich lassen oder verkaufen. Also die Juristen unter uns wissen, dass das Wort Vertrag von sich vertragen kommt. Und ich kann halt einen Vertrag nicht erzwingen, sondern ich muss mich dann immer auf gute Gesamtlösungen verständigen. Und ich mache keinen Hehl daraus. Und das ist, glaube ich, eine der Grundpositionen, über die sich fast alle, egal ob von DFL oder aus dem Landesverbandsbereich, einig sind. Es ist immer noch die beste aller möglichen Lösungen, dass wir unter einem Dach den Profifußball und den Amateurfußball miteinander vereinen. Das ist eine sehr inhomogene Veranstaltung, dann dieser DFB, und ist natürlich auch die Ursache für die eine oder andere sachliche Differenz. Aber solange wir in dieser einen Organisation miteinander so eng verbunden sind, zwingt es auch ein bisschen zum Kompromiss. Nun muss man dann eben auch sehen, dass Grundlagenverträge nicht diktiert werden können, sondern dass man versuchen muss, dann immer wechselseitig gemeinsame Lösungen zu finden.
Gut, also letztlich aber geht's doch, ist es doch wahrscheinlich ein Verhandeln um, ja, um finanzielle Zuwendungen oder finanzielle Anteile an den Gesamteinnahmen. Und widersprechen Sie mir bitte, aber da sehen Sie schon noch Luft nach oben, was den Amateurfußball angeht.
Ja, was viele Bereiche des gemeinnützigen Fußballs betrifft, sehe ich natürlich ganz massiv noch Luft nach oben. Und ich finde es auch schade, dass viele Leistungen nicht so honoriert und anerkannt werden, die unsere 25.000 Amateurfußballvereine in Deutschland erbringen. Und wir werden halt den Toni Kroos der Zukunft nur entdecken können, wenn wir flächendeckend weiterhin allen Teilen der Republik und damit auch in Mecklenburg-Vorpommern bis in die untersten Vereine hinein versuchen, gute Ausbildungsarbeit zu machen. Und dafür müssen wir Jugendfußballtrainer in den alleruntersten Mannschaften qualifizieren. Das wird niemals durch die Profiklubs erfolgen können, weil da 25.000 Vereine, das ist unser kostbarstes Gut, was wir in Deutschland haben, dass eben der Achtjährige in aller Regel zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit 10 dann vielleicht er selber mit dem Fahrrad zum Fußballverein fahren kann, weil der ganz in der Nähe ist. Und wenn wir eben wollen, und das ist für mich eine meiner Grundüberzeugungen, dass ich sage, ich möchte alles dafür tun, dass bis ungefähr zum 13. Lebensjahr man eben als junger Mensch, junges Mädchen, junger Bub bestmöglich ausgebildet wird und in seiner Familie wohnen bleiben kann und auch gute Schulausbildung bekommt, dann müssen wir überall in ganz Deutschland in der Fläche für entsprechende Ausbildungsqualität mitsorgen. Das kostet alles sehr viel Geld. Das wird im Moment von unendlich vielen Tausenden, zigtausenden von Menschen ehrenamtlich gemacht. Und wenn ich dann sehe, was am Ende rückvergütet wird, wenn einer dieser Jungs dann später bei Real Madrid landet oder wo auch immer, dann ist hier eben alles eigentlich aus den Fugen geraten. Dann stimmt die Balance auch nicht mehr, wenn ich jetzt erlebe, dass einige Bundesligaspieler nicht zufrieden sind, obwohl sie 10 oder 12 Millionen Euro im Jahr an Gehalt bekommen und sich dann vorstellen, 15 oder 20 Millionen bezahlt zu bekommen, dann sind wir in einer ganz gefährlichen Entwicklung. Und dann verstehe ich auch, dass viele Menschen große Probleme haben, den Fußball in Deutschland insgesamt richtig einzuordnen. Nur da sind wir jetzt bei Baustellen, wo ich eben das auch nur mit ansprechen kann und deutlich machen kann, worum es eigentlich uns allen wirklich gehen müsste, wenn wir uns die Zukunft des Fußballs allen gemeinsam wichtig ist. Und wenn wir 10, 20 Jahre vorausdenken, dann müssen wir eben sehen, wir müssen maximal viele Jungs und Mädchen zum aktiven Fußball bringen. Wir müssen sie bestmöglich qualifizieren. Nur dann haben wir eine Chance, auch in 15 Jahren bei Weltmeisterschaften erfolgreich zu sein. Nur dann haben wir eine Chance, dass in 25 Jahren oder 20 Jahren die Stadien weiter voll sind. Und nur dann haben wir eine Chance, dass in 30 und in 40 Jahren Fußball immer noch von ganz, ganz vielen Menschen im Fernsehen oder dann im Internet oder wo auch immer mit konsumiert wird. Also die Begeisterung für unsere Sportart zu erhalten, das ist kein Selbstläufer. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Teilbereiche, ganz, ganz viele verschiedene Bereiche von Fans auch. Fußballfans gibt es in völlig unterschiedlichster Art. Ja, und genau darum geht es mir. Genau dafür müssen wir kämpfen. Und vieles kostet davon eben sehr viel Geld. Und dann sind wir eben bei den Verteilungskämpfen. Manager im Profifußball denken in aller Regel sehr, sehr kurzfristig, weil sie oftmals nach 12 Monaten schon wieder entlassen sind, wenn sie keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Menschen in Funktionen wie der meinen denken viel, viel mittel- und langfristiger und tun sich natürlich sehr schwer, dann oft diese Positionen auch mit umzusetzen, durchzusetzen, weil jeder Euro halt nur einmal ausgegeben werden kann. Mhm.
Also da steckt ja jetzt ganz, ganz viel drin und wir hatten hier auf unserer Liste auch den Gliederungspunkt Zustand des deutschen Fußballs allgemein. Da haben Sie jetzt im Prinzip so schon sehr schön eingeleitet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man steht so vor so einem gordischen Knoten und weiß eigentlich nicht, wie man den noch lösen soll. Also wir wollen zum einen wollen wir eine erfolgreiche Nationalmannschaft sehen. Das hat jetzt irgendwie jüngst nicht so richtig gut geklappt. Wir wollen tollen Bundesliga-Fußball sehen. Das ist sicherlich der Fall. Aber wir wollen natürlich auch international irgendwie, dass die Bundesliga-Vereine erfolgreich sind. Das kriegt momentan nach unserer Beobachtung eigentlich nur noch ein Verein wirklich richtig gut hin. Das ist der FC Bayern. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch irgendwo eine gute Nachwuchsbasis haben. Wir wollen einen schönen Amateurfußball haben. Wir wollen unsere Kinder in die Fußballvereine schicken können, dass die da Spaß haben. Sie haben gesagt, es bedarf viel Geld. Und dann komme ich mal zur ketzerischen Frage, was wäre denn, wenn man jetzt, also Stichwort 50+1, wenn man vielleicht dann da doch mal Überlegungen verwirklicht oder weitergeht, diese Regelung aufzuweichen und das Investorengeld reinzuholen und dann sozusagen den professionellen Fußball und aber auch dem Amateurfußball einfach noch mehr Kapital zu verschaffen. Ist das aus Ihrer Sicht ein denkbarer Ansatz oder sagen Sie, um Gottes Willen, da bewegen wir uns auf völlig falschen Pfaden?
Vielleicht noch ergänzend dazu, die Frage, ob der kommerzielle Profifußball einfach noch in dieses Verbandssystem überhaupt reinpasst oder ja, was genau. Sie da, genau, wie Sie das sehen.
Gut, also erste Frage, denkbarer Ansatz, muss ich natürlich sagen, ist es, denn es wird ja ständig vorgedacht. Ich selber rege dann immer an, die Sache etwas länger zu Ende zu denken, denn unterstellt alle 18 Vereine der Fußball-Bundesliga würden ein entsprechendes Modell haben mit den größtmöglichen Investoren, dann würde zu Ende gedacht am Ende in unserem Spielsystem es immer noch so sein, dass die letzten zwei absteigen und der drittletzte in die Relegation muss, obwohl alle mit ihren Worten bestmöglich finanziert sind und die Grundprobleme des Fußballs würden sich alle nur immer weiter fortsetzen. Und meine Erfahrung der ganzen Jahre ist, dass all die Einnahmenzuwächse nur dazu geführt haben, dass die Ausgaben für Spielerberater und für andere Personen exorbitant zugenommen haben und keine Bereitschaft bestanden hat, genau diese Gelder dann auch wirklich dafür zu verwenden, den Fußball in seiner gesamten Breite entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Da gehört übrigens nicht nur die Talentförderung mit dazu oder nicht nur die Situation des Basis-Amateurfußballs, sondern dann sind wir irgendwann auch bei so Themen wie Fanprojekten oder wie Integrationsprojekten oder wie Konfliktmanagement, also dass sie auf allen Ebenen alles haben. Dafür braucht es sehr viel Geld. Und wenn wir wirklich dazu kämen, dass derartige Einnahmesteigerungen dann auch dafür verwendet würden, um all solche Aufgaben zu erledigen, dann würde es einen neuen Blickwinkel geben für diese Fragestellung. Ganz grundsätzlich sehe ich zu Ende gedacht überhaupt keinen Vorteil darin, außer dass sich der Fußball aus meiner Sicht immer mehr entfremden würde. Ich selber kann persönlich überhaupt nichts damit anfangen, dass die Menschen, die das Sagen haben, in aller Regel nicht mal mehr in Europa zu Hause sind, geschweige denn in Deutschland oder vor Ort, wo der Verein ansässig ist. Und ich bin jetzt wirklich viele, viele Jahre, seit 2005, als Matchdelegierter, UEFA-Delegate in ganz Europa unterwegs gewesen und habe eigentlich alle großen Clubs auch dann vor Ort miterlebt. Und wenn dann die Eigentümer entweder gar nicht da sind oder kurz vor Spielbeginn einfliegen oder wie der eine Präsident, der dann später tragisch verunglückt ist von Leicester City, der mit seinem Hubschrauber nach Spielende aus dem Mittelkreis abgeflogen ist. Das ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist einfach alles nicht meine Welt, das ist auch nicht mein Fußball. Und ich sehe keine großen Fortschritte für uns. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit den Methoden dauerhaft deswegen in der Welt besser behaupten würden. Und ich sehe halt nur, dass die Entfremdung immer größer wird. Und was ich in diesen Tagen wahrnehme, ist halt, dass gerade bei jungen Menschen das Interesse mir für die Sportart etwas zu schwinden scheint. Und das kann man nicht weiter tragisch finden, wenn man sagt, in den 70er Jahren hatten wir auch wesentlich weniger Enthusiasmus für die Sportart in der breiten Bevölkerung. Aber wenn man eben möchte, dass Fußball wirklich die große, verbindende, gemeinsame Sache aller ist, dann müssen wir uns, glaube ich, mehr darauf konzentrieren, wie können wir auch diese verschiedenen Teile unserer Gesellschaft, diese verschiedensten Interessenlagen besser zusammenfügen und wie können wir das gemeinsam zusammenbringen. Und dann sind wir eben bei gesellschaftspolitischen Modellen und nicht bei Unternehmensmodellen oder Investorenmodellen. Und ich stelle auch immer die Frage, wenn alles nur mit Kapitalgebern und Investoren richtig organisiert wäre, dann stellt sich ja die Frage, warum ist die Bundesregierung nicht auch wie ein Unternehmen organisiert, sondern warum haben wir einen Deutschen Bundestag mit Abgeordneten, ein Parlament und mit einer Regierung, die entsprechend auf breiter Basis mit gewählt wird. Also so demokratische Legitimation halte ich schon für sehr wichtig und ich glaube, dass gerade der deutsche Fußball entscheidend davon lebt und deswegen werde ich persönlich bis zur letzten Minute mich immer für den Erhalt von 50+1 einsetzen.
Trotzdem hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl der Ohnmacht. Also es geht irgendwie in die eine oder die andere Richtung nicht so richtig voran. Selbst der deutsche Fußball unter sich scheint irgendwie auch nicht besonders homogen zu sein. Ja, wir alle gucken jetzt gerade Olympia und dann sehen wir, dass es dann eine Fußballmannschaft gibt, die zu den Olympischen Spielen geschickt wird. Der Kader ist gerade mal 18 Mann stark, davon sind es 3 Torhüter. Das heißt, also die Mannschaft konnte gerade mal so das Auswechselkontingent bewältigen und nun ist er auch, oh Wunder, in der Vorrunde ausgeschieden. Ich finde das ziemlich traurig und ich frage mich da so ein bisschen, wie kann denn so etwas passieren? Also ich meine, da muss doch Begeisterung für so ein Turnier sowohl bei den Spielern als auch bei den Clubs da sein. Ist da so wenig Solidarität vorhanden, dass man sagt, ich gebe meine Spieler nicht ab und interessiert sowas nicht mehr?
Offensichtlich ist das so und ich finde es ganz, ganz traurig, was da jetzt in Japan zu sehen war. Und ich finde es ganz, ganz traurig, dass Stefan Kunz 100 Spieler benannt hat gegenüber den Olympischen Verbänden und dann am Ende froh war, mit 18 Spielern, davon 3 Torhütern, nach Japan fliegen zu können. Ist man ohnmächtig? Im Moment ist meine Zustandsbeschreibung ein Stück dessen, was ich vermitteln will. Wenn man natürlich dann genau im Moment stimmungsmäßig sich vorrangig auch gegen die Personen stellt, die genau diese Dinge eigentlich alle etwas anderen regeln wollten, dann entsteht natürlich auch so etwas wie Ohnmacht. Ich kann nur sagen, ich habe mich mehrfach auch deutlich positioniert. Ich appelliere auch daran, dass wir eben erkennen, dass es eben neben diesen Partikularinteressen im einzelnen Verein eben auch das Gesamtinteresse gibt und der Begeisterung für unsere Sportart ist das natürlich total abträglich. Und man muss eben deutlich machen, dass wir vielleicht auch wieder einen neuen Schub auch bei jungen Menschen hätten schaffen können. Also in diesem kleinen Beispiel, wenn wir mit einer erfolgreichen Olympiamannschaft bis ins Halbfinale oder ins Finale wieder gekommen wären. Und das wird eben alles hintangestellt. Erzwingen kann man nichts. Aber ich habe in den letzten Tagen wieder viele Mails bekommen, wie unfähig wir sind oder ich bin, dass jetzt hier da diese Mannschaft dann nach Japan fliegt und was wir alles mit falsch machen. Das ist natürlich alles wunderbar, wenn Diskussionen genauso aufgebaut werden. Ich bin weder für die Nationalmannschaft noch nicht mal innerhalb des DFB-Präsidiums zuständig und vor allen Dingen kann ich auch nichts erzwingen. Fakt ist, dass wir hier auf Freiwilligkeit setzen müssen, die sogenannte FIFA-Abstellungsperiode, in der Vereine verpflichtet sind, Spieler abzustellen, die umfasst nicht den Zeitraum der Olympischen Spiele. Das geht auch rechtlich nicht, weil sonst müssten wir auf den Zeitraum für die Europameisterschaften verzichten, die ja immer zeitgleich, also im gleichen Jahr sind wie die Olympischen Spiele. Das wäre ein zu langer Zeitraum und deswegen muss man natürlich immer darauf setzen, dass Verbände und Vereine an der Stelle mit zusammenkommen. Nur Fakt ist, der DFB ist an dieser Stelle oder in diesem Punkt darauf angewiesen, dass er die Spieler aus den entsprechenden Profiklubs mit bekommt. Stefan Kunz hat sich unendlich viel Mühe gegeben, zusammen mit Oliver Bierhoff und dem Management. Was das Ergebnis der Bemühungen war, hat man gesehen. Wir hatten auch schon Jahre, wo es anders war, wo ein gemeinsamer Wille da war. Bei entsprechenden ist auch bei U21-Europameisterschaften oftmals eine ähnliche Situation. Ich sage am Ende, es ist in zweifacher Hinsicht völlig fehlgedacht. Zum einen glaube ich, dass solche Turniere jungen Spielern unendlich gut tun, wenn sie sich tatsächlich mal da auch mit weiterentwickeln können. Und zum anderen ist es einfach auch völlig abträglich, wenn wir dann mit solchen Ergebnissen unsere Mannschaft nach Hause kommen sehen.
Es sahen ja ein paar Clubs genauso wie Sie. Trotzdem die Frage, wäre es nicht möglich, also natürlich, wenn der DFB-Bundestag mit der entsprechenden Mehrheit das beschließt, eine Abstellverpflichtung auch für Olympische Spiele in die Statuten zu implementieren?
Das kann der DFB-Bundestag nicht rechtlich dann durchsetzen, weil wir dafür nicht die Kompetenz haben, die Entscheidungskompetenz haben, sondern die Abstellungsperioden sind weltweit geregelt. Das ist weltweites Fußballrecht von der FIFA ausgehend und im Übrigen hilft es uns ja auch nichts, wenn wir das für die Bundesliga beschließen würden.
Wie macht das Spanien? Wie macht das der spanische Verband?
Ja, es kommt eben darauf an, dass ein entsprechendes Commitment besteht und dass man wechselseitig erkennt, dass es im Interesse aller ist, all diese Dinge gemeinsam zu regeln. Im Moment haben wir halt eine Situation in Deutschland, die leider Gottes die Inhomogenität der Interessenlagen mehr in den Vordergrund stellt. Und das macht es auch so schwierig. Aber ich werbe da trotzdem dafür, dass wir jetzt eben gerade auch die Ereignisse von Tokio zum Anlass nehmen, wieder aufs Neue zu versuchen, beim nächsten Mal da besser zusammenzukommen.
Ja, also das muss stattfinden. Das war ein Offenbarungseid für den deutschen Fußball an der Stelle.
Ja, aber ich habe keine Diskussion in den letzten Tagen wahrgenommen, die sich vorrangig an die wirklich Zuständigen und Verantwortlichen wendet. Ja, und das ist eben, das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamten Themenstellungen.
Ja. Okay, aber von der Ohnmacht nochmal zurück zu dem wichtigen Thema 50+1. Also da auf diesem Thema fußen ja auch die ganzen Grabenkämpfe zwischen organisierter Fanszene und Kommerz, zwischen mit Dietmar Hopp-Thema und Red Bull Leipzig. Dann gab es die Hoffnung, in Corona ein bisschen mehr Solidarität zu zeigen zwischen den Clubs. Die wurde auch wieder durch diese Ankündigung einer Super League zerschlagen. Und jetzt kam zum Glück, oder aus meiner Sicht zum Glück, diese vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts, die grundsätzlich die 50+1-Regel bestätigt, insofern, dass die 50+1-Regel als Grundsatz kartellrechtskonform sein kann, solange diese Ausnahmen, die es gibt, nicht diesem Ziel abträglich sind. Sie hatten gesagt, Sie haben die vorläufige Einschätzung auch gelesen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Hat das Bundeskartellamt hier einen Pflock eingeschlagen? Ist es ein Handlungsauftrag an die DFL? Wie bewerten Sie die Einschätzung?
Also zunächst, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist ein Handlungsauftrag an den gesamten deutschen Fußball, denn die 50+1-Regel ist in der Satzung des Deutschen Fußballbundes festgeschrieben. Und selbst weitere Ausnahmeregelungen, die den DFL-Bereich betreffen, sind durch das DFB-Präsidium auf Antrag der DFL mit zu beschließen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, wie hier auch Kompetenzen liegen und dass wir eben hier auch Mitbestimmungsrechte einfordern müssen und die Zielsetzung eben tatsächlich sein muss, diese Interessenlagen des Fußballs auch mit durchzusetzen. Aber das setzt natürlich in allererster Linie auch mal voraus, dass wir eben nicht, dann wird auch die Ohnmacht abnehmen, dass wir erstmal die Reihen richtig aufstellen und mal erkennen, wer wo steht. Und da kann ich einfach nur dafür werben, dass Leute wie ich oder Funktionsträger wie ich eben da wahrgenommen werden in den Positionen, die sie vertreten. Wenn man natürlich sich vorrangig mit Menschen wie mir beschäftigt und versucht, hier ständig denen das Leben schwer zu machen, dann ist es natürlich wunderbar für diejenigen, die im Schatten dieser Auseinandersetzungen dann versuchen, die anderen Dinge voranzutreiben. Also dieser Beschluss des Bundeskartellamts oder dieses Schreiben hat für mich ja vor allen Dingen herausgearbeitet, dass es eben noch kein Kartellrechtsverstoß ist oder kein verbotswidriges Handeln ist, wenn man sich bemüht, Regelungen zu finden, die den Hauptzweck verfolgen, nämlich Gewährleistung der Ungewissheit des Spielausgangs und das ist ein wettbewerbsneutraler Hauptzweck, die sportliche Veranstaltung als solches sicherzustellen. Und damit sind wir eben nicht mehr im klassischen Unternehmensrecht, wo eben der Stärkere den Schwächeren auffrisst und man kein Problem damit hat, weil wenn einer zu schwach ist, dann verschwindet der vom Markt und es kommt ein neuer auf den Markt. Und das ist diametral entgegengesetzt zu dem, was wir mit unserem Fußball verbinden. Und das hat das Bundeskartellamt anerkannt und hat dann aber nur gesagt, diese Prinzipien müssen dann aber gleichmäßig für alle gelten und diese Ausnahmeregelungen für drei Clubs, die dann plötzlich doch wirtschaftliche Vorteile haben, die widersprechen eigentlich dieser Zielsetzung der DFB und der DFL-Regelung zu 50+1. Und jetzt ist es für mich ganz entscheidend, deutlich herauszustellen, dass das Bundeskartellamt eben mitnichten ein Problem in der 50+1-Regel hat, sondern ausschließlich in diesen Ausnahmeregelungen hat. Und so manche Diskussion geht schon in die Richtung, wenn wir keine Lösung finden für die Ausnahmeregelungen, dann müsste die Regel im Ganzen verschwinden. Und genau an der Stelle müssen wir jetzt eben sehr engagiert miteinander, all diejenigen, die für 50+1 sind, sehr engagiert miteinander dafür einstehen und kämpfen und uns entsprechend auch aufstellen, auch sachlich begründet aufstellen. Ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, jetzt Lösungen zu finden, die am Ende auch hoffentlich ein Einvernehmen mit Bayer Leverkusen, mit VfL Wolfsburg etwa herstellen. Natürlich muss man ins Gespräch mit ihnen gehen und deswegen ist der DFL-Beschluss auch richtig. Christian Seifert hat, glaube ich, gesagt, wir wollen eine Lösung für alle 36 und nicht nur für 33 Vereine. Ja, richtig. Aber die Lösung kann dann nicht die Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein, sondern nach dem Modell, dann nimmt man das, was für die drei Vereine geht, muss dann für alle anderen auch gelten. Sondern wer eben hier die Mehrheits, Rechte der Mitglieder der Vereine erhalten will, der muss an der Stelle eben deutlich machen, das ist die Grundposition, und das Bundeskartellamt hat diesen Hauptzweck der Regelung auch klar anerkannt.
Trotzdem, also das wird ja schon ein schwieriges Unterfangen an sich, sich mit Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim dort auseinanderzusetzen und dann überhaupt eine Lösung zu finden, die anders aussieht als darauf, dass diese Ausnahme total fällt, aber vielleicht ist auch das Ergebnis. Auf der anderen Seite ist es ja so, selbst wenn man diese Hürde...
Hoffentlich nicht.
Ja, werden wir sehen.
Wenn man natürlich, wissen Sie, das ist genau das Kernproblem. Also nur mit Demonstrationen in den Kurven und Schilder hochhalten und ansonsten aber eben sich nicht geschlossen aufstellen, wird es nichts bringen. Sondern es wird nur funktionieren, wenn wir deutlich machen, dass hier eine breite Mehrheit des deutschen Fußballs im Ganzen, und das sind halt nun mal alle, das sind nicht nur die Fans in den Kurven der Stadien, sondern das sind auch die mehrere Millionen Menschen, die an jedem Wochenende auf Deutschlands Amateurfußballplätzen mit sind, das dürfen wir auch nicht übersehen. Also es sind, das haben wir mal auszählen lassen, auf bayerischen Amateurfußballplätzen sind mehr als das Zehnfache an Menschen an jedem Wochenende auf den Plätzen als in den bayerischen Profifußballstadien. Nur sind die nicht so sichtbar, weil sie halt verteilt sind auf 13.000 oder 14.000 verschiedene Einzelspiele. So, aber die breite Mehrheit dieser Menschen hat alle die gleiche Vorstellung von dem, was Fußball ausmacht. Und da müssen wir eben hinkommen. Wir müssen kampagnenfähig werden und wir müssen versuchen, trotz aller unterschiedlicher Interessenlagen in anderen Punkten eben an diesen Stellen jetzt wirklich zusammenzufinden und klare Positionen zu beziehen. Und ich denke, mit Blick auf den DFB-Bundestag muss es jetzt einfach auch darum gehen, Sachthemen in den Vordergrund zu stellen.
Aber wer holt denn dann Bayern München überhaupt noch ein? Also ich meine, wenn 50+1 bleibt und es gibt irgendeine Regelung für die drei Ausnahmeklubs, trotzdem haben wir dann auch wieder ketzerisch gesagt, die nächsten 10 Jahre immer denselben Meister. Wie ist das aufzulösen? Ich sehe es irgendwie nicht. Und da kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen auch wieder in die Richtung Super League. Ob man da nicht vielleicht auch mal dran denkt, dann doch wieder irgendwo Vereine, die in ihrer eigenen wirtschaftlichen Liga zu spielen, dann dort auch spielen zu lassen. Nur Gedankenspiele.
Wenn das Ihre Vorstellung von Fußballwelt ist, dann...
Ist es, ich sage nicht, dass es das ist, aber dann, es ist ja momentan ein aktuelles Thema und wir wollten die ja auch besprechen mal.
Nein, die Lösung der Problemfragen, die wird sicherlich nicht in Deutschland gefunden werden können. Und die wird sicherlich auch nicht in den Sportorganisationen allein zu finden sein. Ich meine, wir sind ja hier ein juristischer Podcast auch mit. Jeder weiß, dass das Sportrecht an seine Grenzen stößt. Und so manche Regelung, da haben Sie ja neulich auch mal einen Podcast zu gemacht, die in Amerika getroffen worden ist, die zu entsprechend mehr Sportlichkeit und zu verschiedenen Meistern führt, die ist in Deutschland halt nicht möglich, weil wir an der Stelle sofort mit Arbeitsrecht, mit Wettbewerbsrecht, mit Unternehmensrecht, mit Wirtschaftsrecht, mit Kartellrecht in Kollisionen geraten. Und die besonderen Anforderungen des Sportes sind halt bis dato nicht in nennenswerter Weise eingeflossen in spezielle sportrechtliche Statuten oder Gesetzeslagen. Und es war ja jetzt das erste Mal, Sie hatten das Stichwort Super League ja eben selber schon mit aufgegriffen, das erste Mal, dass sich sofort am Tag danach auch zumindest Boris Johnson und der französische Präsident Macron ja auch gemeldet haben, ob die das am Ende nicht nur populistisch gesagt haben, sondern auch wirklich bereit wären, dafür dann gesetzestechnisch politisch zu kämpfen, das müsste man dann sehen. Aber jedenfalls nur dort könnte ein Schlüssel liegen. Also Salary Caps und auch mögliche Draftregelungen oder was auch immer einem da einfallen könnte. Das wird jedenfalls alles nur dann gehen, wenn wir eine spezielle Rechtslage für den Sport bekommen.
Ja, also zum einen nochmal zur nationalen Rechtslage, Bundeskartellamt. Da hat ja das Amt sozusagen diese Vereinsprägung oder diese Vereinsförderung als Ausnahme dargestellt. Und da gibt es ja auch aus 2014 Leitlinien der DFL, was passieren muss, um so eine Förderausnahme zu bekommen. Aber das Kartellamt spricht ja auch von diesen Komplementärausnahmen, die es gibt und auch zum Thema mögliche faktische Beherrschungssituationen, die auch in dieser Komplementärkonstellation zum Tragen kommen können. Haben Sie dafür eine Lösung, also auf nationaler Ebene? Und dann nochmal die Frage auf europäischer Ebene. Arbeitet die UEFA an möglichen verbandsrechtlichen, also an einem Financial Fairplay 4.0, dass diese Themen mitregulieren kann, dass es nicht nur um die Ausgabenbegrenzung sich dreht, das ganze Thema, sondern dass man tatsächlich diese Member Club Geschichte aus Deutschland auf ein europäisches Level bringen könnte?
Also jetzt mit dem letzten beginnend, UEFA und Financial Fair Play Regelungen, das ist natürlich alles ständig ein Thema, da arbeitet die UEFA in sehr, sehr vielen Gremien mit dran und da werden auch sehr, sehr viele Gespräche mit den diversen Entscheidungsträgern, Organisationen, Verbänden, politischen Einheiten ständig geführt. Das ist am Ende auch ein Interessenskampf. Ich bin aber selber in diesen Themenstellungen jetzt bei der UEFA nicht an vorderster Stelle eingebunden. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht viel dazu sagen kann. Zum einen mangels eigener Sachkenntnis, ist mir eh unangenehm, von etwas zu reden, wo ich nicht so viel davon verstehe. Und zum zweiten, weil ich da jetzt hier auch nicht für die UEFA mitsprechen könnte. Auf nationaler Ebene muss es jetzt darum gehen, bestmögliche Lösungen zu finden. Und das setzt eben erstmal voraus, dass man miteinander sich richtig anstrengt, ins Gespräch zu kommen. Die DFL-Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass man jetzt versuchen will, eine Lösung auf der Basis von 50+1 für alle zu finden. Ich nehme diese Aussage sehr ernst und nehme sie auch an. Und ich selber bin ja auch für den Rechtsbereich zuständig im DFB-Präsidium, habe eben meinerseits auch darauf gedrängt, dass wir jetzt tatsächlich in diesem Prozess noch intensiver eingebunden werden, indem ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass am Ende jede Änderung nicht nur eine Änderung der DFL-Statuten bedeuten kann, sondern dass eben das DFB-Recht gegebenenfalls auf dem DFB-Bundestag geändert werden muss und indem dieses Primat der DFB-Satzung eben natürlich von uns auch jetzt mit aufgenommen werden muss, indem wir uns einbringen in Gespräche. Und wir sind ja jetzt nicht Gegner der DFL, sondern die DFL ist ein wichtiger, sehr wichtiger Mitgliedsverband des DFBs. Und jetzt haben wir eben auch Gespräche aufgenommen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, bis zur nächsten Präsidiumssitzung des DFBs Mitte September Gespräche zu führen mit den Chefjustizianen von DFB und DFL, Herrn Dr. Englisch und Herrn Päpke, mit mir zusammen. Und dann werden wir mal ausloten, wie denn so die Gesichtspunkte sind, die Meinungen sind. Und ich bin guter Dinge im Moment, dass wir auch gemeinsam Lösungsvorschläge entwickeln können. Wenn nicht, dann wird man sehen, wie es dann weitergeht. Aber dann werden wir ja auch sehen, welche Diskussionsstände sich innerhalb der DFL-Vereine, da ist ja auch nicht Bayern München der gleichen Meinung wie St. Pauli Hamburg, dann wird man auch da eine Diskussion sich entwickeln sehen und dann müssen wir alle gemeinsam in den nächsten Monaten eben auf die bestmögliche Lösung hinarbeiten.
Nochmal ganz kurz zu Fabians Bedenken. Das Financial Fairplay auf UEFA-Ebene hat ja auch dazu geführt, dass letztlich die Big Player ihre Machtposition sich verfestigt haben dadurch, obwohl die Intention des Financial Fairplays eine ganz andere war. Fabian hat jetzt die Befürchtung, dass wenn 50+1 in einer abgewandelten Form weitergeführt wird, dass und eventuell scharf gegen die drei Ausnahmeklubs vorgegangen wird, dass es dann auch eher kontraproduktiv sein könnte. Gibt es da schon Überlegungen, wie man so ein besseres Level Playing Field schafft?
Nochmal, was jetzt in den Spezial Gruppen da überlegt oder diskutiert wird und eine Entscheidungsvorbereitung gemacht wird, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß es auch nicht. Mhm. Also die UEFA ist ein so breites Aufgabenfeld, dass ich bin stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Jugendfußball und Amateurfußball in der UEFA. Werden Sie mir abnehmen, dass diese Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, dort eher eine
untergeordnete Rolle spielen. Ich meinte jetzt bezüglich 50+1.
Ja, ansonsten ist das natürlich auch ein bisschen Geschmacksfrage, also was man wirklich will. Für mich ist das ehrlich gesagt in vielerlei Hinsicht keine Perspektive. Ich glaube auch, dass diese europäische Super League am Ende nicht dazu führt, was manche annimmt. Also es wird ganz sicher dazu führen, dass die Marketing- oder die TV-Erlöse in Asien und in Australien und in Nordamerika, vielleicht auch in Südamerika zunehmen. Das ist natürlich klar, weil da diese Clubs mit ihren Namen zielen. In Bezug auf Europa selber und auf diese Clubs glaube ich, dass wir uns in jeder Hinsicht nur selbst schädigen. Erstmal wenn wir in der Bundesliga dann nur noch die B-Teams haben, die von diesen Vereinen mitspielen, wenn sie überhaupt noch mitspielen, aber nehmen wir mal das Modell, wo sie noch weiter mitspielen, dann spielt Dortmund B und Bayern B in der Bundesliga. Ob das wirklich lustig gefunden wird von all den anderen Fans. Und wenn wir eine europäische Super League haben mit 18 Mannschaften, da können auch nicht alle 18 auf Tabellenplatz 1 oder 2 stehen. Und eine europäische Super League, wo dann der 11. gegen den 13. spielt und dann, jetzt will ich nicht Bayern oder Dortmund dann da namentlich nennen, aber ganz ehrlich, Tottenham gegen Napoli als 11. gegen 13. in einer Super League wird auch nicht mehr so viele Menschen vom Hocker reißen. Also ich glaube, dass es einfach in jeder Hinsicht uns nicht weiterbringt, dass es dem Fußball schadet. Das große Problem ist natürlich, dass für diese kleine Gruppe an Clubs wahrscheinlich tatsächlich höhere Erlöse schon erzielt werden können. Und was noch erschwerend hinzukommt, wenn ich das an der Stelle auch mal mit schnell loswerden darf, die Verteilungsfrage hinsichtlich dieser Erlöse stellt sich natürlich anders dar. Bei einer solchen Super League-Lösung fließt das Geld ausschließlich dann an die Investoren oder die Clubs, die das Geld einspielen. Die Champions League-Reformlösung der UEFA, also an der Stelle, wenn ich Teil eures Podcasts gewesen wäre, hätte ich halt entschieden widersprochen, wenn dann gesagt würde, dass die jetzige Champions League-Reform nur im Interesse der großen Profiklubs mitliegt. Das ist halt einfach nicht zutreffend, sondern die Erlöse aus der Champions League etwa, die finanzieren einen ganz erheblichen Teil des sonstigen europäischen Fußballs mit. Die sind für Deutschland natürlich uninteressant. Oder nicht besonders bedeutsam, abgesehen von den Geldern für die Clubs. Aber für den europäischen Fußball im Ganzen ist es von existenzieller Bedeutung. Und wir machen in Deutschland ganz häufig den Fehler, dass wir nicht erkennen, dass Europa aus über 50, ich glaube 55 Verbänden besteht. Und diese Conference League, um ein Beispiel zu bringen, die ist für deutsche Fußballfans bedeutungslos uninteressant. Aber für ganz, ganz viele von diesen 55 Ländern
ist es für mich nicht, Herr Koch, für mich nicht.
Gut, aber Sie kennen ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Und die Regel ist doch eher, dass in Deutschland diese Conference League nicht so von so großem Interesse ist. Aber wir müssen dazu kommen, dass diese Conference League für ganz, ganz viele Länder in Europa eben sehr wohl große Bedeutung hat, weil es ganz, ganz viele Länder in Europa gibt, wo die Fußballfans, die es dort auch gibt, die haben noch nie in ihrem Leben ein Champions League-Spiel live gesehen, weil sie gar keine Champions League-Mannschaft in ihrem Land haben und auch in einem Land leben, wo aller Voraussicht nach niemals eine Champions League gespielt werden wird. Das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise. So, und die Champions League und die Europameisterschaft und die Nations League, die finanzieren nahezu alles, was im europäischen Fußball über die UEFA in Richtung der Nationalverbände mitgemacht wird. Und etwa die Hälfte der europäischen Nationalverbände und auch der dazugehörigen Strukturen, auch der Ligen, die sind davon abhängig, dass entsprechende Erlöse erzielt werden. Und deswegen ist diese Champions-League-Reform eben weit mehr, als jetzt hier nur zusätzliches Geld in die Taschen der großen Clubs zu bringen. Und natürlich sind manche Dinge da auch nicht so schön, also diese Wildcards, aber wollen wir mal sehen, ob sie überhaupt am Ende wirklich kommen. Aber die Wildcard-Lösung habe ich natürlich auch nicht mit unterstützt, aber es bleibt dann am Ende musst du Ja oder Nein sagen. Und dann muss ich eben an der Stelle mal deutlich sagen, das war eben so, dass in ganz Europa vor allen Dingen die kleinen Länder alle dann gesagt haben, da habe ich auch dann Anrufe bekommen, weil ich auch immer gesagt habe, wenn die Kleinen da dagegen sind, dann stimme ich auch mit dagegen. Am Ende habe ich festgestellt, dass genau die es waren, die alle total dafür waren, weil über die Einnahmezuwächse eben in erheblichem Maße der ganze Breitenfußball oder die Organisationen, die Verbände alle mit zusätzlich unterstützt werden und zum Beispiel eben so ein Wettbewerb für die Conference League überhaupt erst möglich gemacht wird.
Aber das ist
aber ja Frauenfußball, Jugendfußball, ja. Breitenfußball, das spielt da alles mit eine Rolle, das wird halt alles nicht so sehr gesehen.
Aber diese Wildcards machen es ja zur Closed League dann auch ein Stück weit.
Ja, richtig, aber also erstens nochmal, ob sie am Ende dann wirklich kommen, müssen wir jetzt erstmal noch sehen. Zweitens, zwei Wildcard-Plätze von 36. Mhm. Würde ich jetzt dann auch darum bitten, dass wir das dann in der Gesamtbewertung richtig einordnen. Ist trotzdem nicht schön, es entspricht unserem Wettbewerbsverständnis nicht. Im Übrigen ist es auch nicht, da ist ja vieles auch abgeschwächt worden. Übrigens auch auf Intervention von uns aus Deutschland heraus. Wir haben dann auch mit darauf hingewirkt, nicht Wildcard um jeden Preis, sondern nur Wildcards nur für die Clubs, die mindestens sich für internationalen Wettbewerb qualifizieren. Also sie müssen mindestens in den Bereich des Conference League Platzes zu kommen. Am Ende führen die zwei Wildcard-Plätze aller Voraussicht nach zu zwei zusätzlichen englischen Startern in der Premier League.
Genau, Arsenal und Tottenham oder so.
Und das wird aller Voraussicht nach fast immer so sein. Und das muss man sich eben sehr genau überlegen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ob man zum Beispiel diese weitere zunehmende Stärkung der Premier League und ihrer Clubs auch dadurch noch mit unterstützen will. Ob das diese Mehreinnahmen wert ist. Meiner Meinung nach ist es das nicht wert. Und ich bin auch nicht sicher, ob da die Diskussionen schon abgeschlossen sind.
Also mein Kollege gibt mir hier ein Zeichen. Ich will nur eine kurze Bemerkung noch loswerden. Der Wunsch, möglichst viele Vereine auch an so einem Wettbewerb wie der Champions League zu beteiligen, die ansonsten nie die Chance dazu hätten, das kann ich auch gut verstehen. Sowas ähnlich ist es ja auch im Prinzip mit der Aufstockung der Mannschaften für Welt- und Europameisterschaften, sodass man dann eben da auch wieder Länder wie Wales und Ungarn sieht, die da auch teilweise beeindruckend performen, finde ich durchaus stark. Trotzdem bleibt irgendwie das Gefühl bestehen, dass wenn man da aufstockt, am Ende irgendwie doch immer die acht selben Vereine im Viertelfinale stehen und die vier kommen aus England und zwei aus Spanien und dann zweimal Frankreich, Deutschland, Holland. Ich glaube, das ist eben auch so dieses Frustmoment, was auch bei diesen Wildcards irgendwie zum Ausdruck kommt, dass man da am Ende irgendwie doch immer die Situation hat, dass die gut situierten Vereine gepampert werden und dann am Ende alles unter sich ausmachen. Ist es halt immer noch ein Wettbewerb, ne?
Ja, ich habe ja eben auch, glaube ich, ich hoffe, es ist rübergekommen. Ich habe ja deutlich gemacht, dass ich die Wildcard-Lösung nun
haben Sie ja auch.
Nicht sehr toll finde. Auf der anderen Seite sehe ich mich halt auch immer ein bisschen in der Pflicht, die Gesamtlage zu erklären. Und die Gesamtlage ist halt deutlich vielschichtiger, als vielleicht der deutsche Fußballfan das mit sieht, wenn ich jetzt so erläutere, was meine Kollegen aus Ungarn, aus Schweden oder wo auch immer mit sagen, dann wägen die halt ab, wenn ich so zwei Wildcards dann für Premier League Clubs zur Verfügung stelle, was bringt das dann in der Gesamtrechnung mehr? Wie viel kann dann auch mehr verteilt werden? Weil das fließt halt, das ist die Fehlvorstellung, die bei uns in Deutschland immer ist, das fließt halt nicht nur in die Taschen der Großclubs, sondern die überlegen sich, was bringt das dann für Hattrick-Programm der UEFA, also diese Grassroots-Projekte oder die Projekte zur Unterstützung der Verbände, und dann wägen die miteinander ab und dann sagen die am Ende, mein Gott, vielleicht ist es für den Wettbewerb in der Champions League auch gar nicht so schlecht, wenn wir dann zwei Clubs haben, die noch mithalten können. Das ist ja das andere Problem. Immer je mehr Mannschaften dazukommen, aus den nicht ganz so großen Fußballnationen, desto mehr klare Ergebnisse habe ich dann, die man ja auch nicht haben will. Ne?
Aber Sie sprechen es ja, finde ich, an. Das Grundproblem ist doch eigentlich eins in der Kommunikation, weil die oftmals der gleichen Positionen, die eigentlich bestehen würden, werden halt nicht gemeinsam geäußert, sondern es gibt eher eine Aufteilung in viele, viele Splittergruppen. Also gerade die unterschiedlichen Fangruppierungen, die Amateurvereine auf der einen Seite, und sehen Sie da eine Chance oder wenn ja,
ich kann ja nur den Versuch machen, meinerseits mich zum Beispiel so einem Podcast zu stellen und dann die Gelegenheit mal zu haben, etwas ausführlicher dazu zu sprechen. Wissen Sie, Sie haben in Ihrem Podcast Super League damals gesagt, ja, da hat niemand sich dazu geäußert oder die DFL habe sich nicht geäußert und ich habe dann auch ohne Begründung dagegen gestimmt. Das ist alles so nicht wahr. Wir haben eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben, DFL und DFB, und haben da klar zum Ausdruck gebracht, dass wir das gemeinsam so abgestimmt haben. Fernando Caro hat in den zuständigen UEFA-Gremien die ganze Woche davor auch diese Positionen vertreten, und ich habe über Wochen hinweg diverse Gespräche mitgeführt, übrigens auch im Hintergrund, selbst auch mit einer führenden Fanvertreterin, Fangruppe auch einmal. Ich habe nur davon abgesehen, hier als gewähltes Mitglied der UEFA-Exekutive Positionen medial öffentlich zu vertreten. Das ist ein großer Unterschied. Aber dann, als die Entscheidung gefallen war, haben wir sehr wohl das mit dargestellt. Nur ist es halt nicht aufgegriffen worden. Also das ist ein Problem, mit dem ich die ganze Zeit zu kämpfen oder zu leben habe, dass die Positionen, für die ich klar stehe, vor denen ich mich auch nicht verstecke, dass es halt ganz, ganz schwer ist, diese Positionen mit rüberzubringen. Ich erinnere an die aus meiner Sicht wirklich in Deutschland höchst unerfreuliche Art der Diskussionsführung rund um die Regenbogenbeleuchtung für die Allianz Arena, rund um das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Das ist halt, ohne überhaupt sich mit der Faktenlage zu beschäftigen oder zu hinterfragen, wie man das differenziert vielleicht mit betrachten musste, ist ein mediales Fundamentalbashing veranstaltet worden, was in Europa niemand verstanden hat und was mich wieder in eine Ecke gestellt hat, wo ich nun wirklich nicht hingehöre aufgrund meiner persönlichen Überzeugungen. Aber es ist auch nicht möglich gewesen, damals bei diesem Fall dann zum Beispiel rüberzubringen, was ich selber in den Tagen davor vorgeschlagen hatte.
Was hast du dir vorgestellt?
Kann ich das mit zwei
Sätzen? Ja, bitte.
Gerne.
Wir haben das Thema hier auf unserem Zettel.
Ja, klar, die Ursache für die ganzen Probleme war die konkrete Fassung des Stadtratsbeschlusses in München. Man kann sich als UEFA für Werte einsetzen und für Werte stehen. Und das tut ein Rainer Koch auch. Also der Einsatz gegen jede Form von Diskriminierung oder pro LGBT-Rechte und für Gleichberechtigung und all diese Themenstellungen, da stehe ich seit Jahren dafür. Wer sich mit meiner Person auseinandersetzt, wird nichts anderes finden. Ich habe schon als Jugendleiter zu einem Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre, wo es in Deutschland erstmals rechte Bewegungen, die Republikaner hießen, die damals gab, habe ich mich schon hingestellt und offensiv Aktionen gemacht. Das ist einfach zutiefst ungerecht. So, und wenn ich mich aber für solche Positionen einsetzen möchte, dann muss ich auch genau diesen Kampf für Werte, den muss ich dann auch zum Ausdruck bringen. Und dann muss ich genau auch insoweit Aktionen mitplanen. Wenn ich aber einen Stadtratsbeschluss fassen möchte, darf ich gerade mal zitieren, dass ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBT-Community in Ungarn gesetzt werden soll, die unter der aktuell verschärften homo- und transphoben Gesetzgebung der ungarischen Regierung zu leiden hat und dann eine konkrete politische Aktion gefordert wird gegen den gewählten, ist er Ministerpräsident oder Staatspräsident, also gegen Viktor Orban jedenfalls und gegen eine Beschlussfassung des ungarischen Parlaments und damit eines Landes, das ein Mitgliedsland der UEFA ist und nebenbei auch in der Europäischen Union. Und auch da kann ich wieder sagen, wer meine Vita kennt, weiß, dass ich mit Viktor Orban und seiner Partei so viel am Hut habe wie der Ameise mit Stabhochsprung, nämlich nichts. Aber wenn eine Organisation wie die UEFA einen sportlichen europaweiten Wettbewerb austragen will, dann muss ich eben insoweit mich als Sportorganisation an bestimmten Punkten ein Stück weit zurücknehmen, sonst ist ein solcher Wettbewerb eben nicht möglich. Das gleiche Thema haben wir vor ein paar Jahren mit China gehabt, in der Tibet-Frage oder Hongkong-Frage. Das Thema haben wir mit Armenien und der Türkei, also mit Bergkarabach oder in der Krim-Frage mit der Ukraine. Wenn wir Sport als verbindende Einheit auch mit betrachten wollen, dann müssen wir ein paar Spielregeln einhalten. Und dann können wir am Abend eines Spieles Deutschland gegen Ungarn als Veranstalter einer Europameisterschaft, als UEFA eben keine Aktion machen, die nicht pro LGBT-Rechte oder pro Kampf gegen Diskriminierung ausgelegt ist, sondern gezielt formuliert war als eine Aktion gegen einen Staatschef, der Mannschaft, die damit spielt, und eines Parlamentsbeschlusses. So, was habe ich vorgeschlagen? Ich habe mich dafür eingesetzt, dass der Manuel Neuer seine Regenbogenbinde tragen darf. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass im Stadion die Zuschauer individuell ihre Meinung zum Ausdruck bringen können. Ich habe mich dafür eingesetzt, habe vorgeschlagen, dass in den Tagen danach, ab dem Tag nach diesem Spiel, meinetwegen die ganze Europameisterschaft hätte die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchten können. Hat aber niemand interessiert. Hat niemand gemacht. Es kam ja darauf gar nicht an. Ja, es kam also darauf an, gezielt. Ja,
diese Sichtweise konnte man aber auch nachlesen in den Medien und auch in den einschlägigen Social-Media-Plattformen. Nur dass sozusagen der allgemeine Aufschrei war eben wieder so groß, dass es alles andere erdrückt hat.
Ich glaube. Klar, deswegen, wissen Sie, aber das ist ja so ein Problem, was wir ja auch, wenn ich jetzt mal sage, wir Juristen ja auch immer wieder mit haben. Es ist halt ab und zu dann auch schwierig, eine emotional aufgeladene Debatte zu versachlichen und zurückzuführen und dann auch nach pragmatischen Wegen zu suchen. Also ich finde es ja schade, dass es ist wie ein Kanonendonner über uns herniedergegangen und jetzt ist das Thema wieder in der Schublade und jetzt kommen die nächsten Themen. Eigentlich müssten wir solche Dinge doch nachhaltig betreiben und uns überlegen, wie können wir denn jetzt hier Aktionen über einen längeren Zeitraum gestalten. Und das ist übrigens auch genau das, was auch die UEFA will. Ja. Die UEFA oder ich jetzt hier in Deutschland, von denen, die mich da so attackiert haben, die haben mir einfach in der Sache selber total Unrecht getan, wie ich finde. Weil sie können als Veranstalter eines europäischen Wettbewerbes nicht eine solche Aktion mit unterstützen. Das geht halt nicht.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, also ich habe, was ich auch bei mir gemerkt habe, solche Bekundungen, die haben ja auch irgendwie was, also die brauchen ja auch Glaubwürdigkeit, finde ich. Und mein Eindruck war, bei allem, was dann am Ende so einstudiert wirkt, da geht die Glaubwürdigkeit verloren. Also ich fand zum Beispiel auch diese Frage, ob man sich da jetzt hinknien muss oder nicht, da wäre ich beispielsweise ungerne Spieler gewesen, der das hätte entscheiden müssen, unter so einem Druck der Erwartungshaltung, dass man das jetzt nun machen müsse. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei diesen Sachen mit den Regenbogenfarben und welche Zeichen man setzt. Ich glaube immer, dass die Spontanität der Aktion eine unglaubliche Wirkung hat. Das erste Mal, wo Colin Kaepernick das gemacht hat, hat es eine viel größere Wirkung gemacht als jetzt bei allen, die das nachmachen. Und die deutsche Nationalmannschaft ist harsch kritisiert worden dafür, dass sie dort mit den T-Shirts aufgetreten ist.
Nee, dafür nicht. Nur der Nachgang. Dieses Making-of-Video.
Okay, gut, ja, aber vielleicht auch schon davor, weil viele vorgeworfen haben, das wirkt irgendwie dann einstudiert. Und ich glaube, die Verbände haben dann einfach ungewollte Problem, dass bei allem Bemühen genau diese Wirkung zu erreichen, nämlich diesen Einsatz für Minderheiten und für Ungerechtigkeiten zu zeigen, ist ihnen dann irgendwann vorgeworfen wird, man nimmt es euch jetzt nicht mehr ab, weil es so einstudiert wirkt. Und da ist, glaube ich, so das Dilemma in dieser ganzen Situation, weshalb es wahrscheinlich dann da auch diesen Aufschrei gegeben hat, jetzt diese vermeintlich spontane Aktion dann irgendwie nicht zuzulassen.
Ja, wobei die Situation quasi jetzt, wie auch geschildert, mit dem Beschluss da im Stadtrat oder wo das war, natürlich in der Öffentlichkeit in der Form auch nicht vermittelbar ist. Das ist dann halt die politischen und feinen Nuancen, die da einmal zu sagen, es ist eben kein Statement für, sondern es ist eben hier politisch gerichtet als Austragungsort eben halt im UEFA-Kanon nicht zulässig. Das ist, glaube ich, dann einfach eine unglückliche Situation gewesen von der grundsätzlich bei diesen Themen ohnehin aufgeladenen medialen Öffentlichkeit und auf der anderen Seite ein politische Feinheiten, die dann halt auf Verbandsebene, sei es durch Sie oder durch andere Vertreter, dann schlichtweg in der Kürze dann einfach nicht vermittelbar ist. Das ist, muss man aufarbeiten, aber...
Haben Sie vollkommen recht, aber da kann man auch nur an die Mitverantwortung oder an das Verantwortungsbewusstsein derer appellieren, die eben, die für Kommunikation auch mit zuständig sind. Der einzelne Fernsehzuschauer oder der einzelne Fußballfan, dem kann ich das nicht verübeln, weil der kann nicht so differenzieren. Aber ich selber kann halt an der Stelle auch nur den Versuch machen zu erklären und dann darauf zu setzen, dass zumindest mal die Bereitschaft, auch Mitverantwortung zu übernehmen fürs Ganze, dass die dann mit zunimmt. Denn Sie können sich ja durchaus vorstellen, dass das auf europäischer Ebene nicht jeder witzig gefunden hat, wie hier in Deutschland also mit dem Thema umgegangen worden ist. Also einer der Vizepräsidenten der UEFA ist auch aus Ungarn. Das muss man ja, wissen Sie, das ist dann, natürlich kriege ich dann zu hören, ich soll da Flagge zeigen und ich soll da kräftig die Meinung sagen und ich soll dafür sorgen, dass das anders geht. Also erstmal bin ich einer von 16. Also eine Stimme allein wird dann noch gar nichts bewirken und ich versuche eben dann auch. Das ist übrigens der große Vorteil, wenn der DFB-Präsident nicht auch in FIFA oder UEFA mitsitzt, weil dann kann ein DFB-Präsident, vor allem wenn wir wieder einen haben, der kann die deutsche Position als deutsche Position pur gegebenenfalls auch vertreten und in den internationalen Gremien kann man dann so wie ein deutscher Außenminister auch natürlich ganz anders versuchen, dann auch mitzuwirken oder auch mit Einfluss zu nehmen. Und dann kann man vielleicht ein bisschen was in Sachen Champions-League-Reform verändern, aber eben nicht alles. Und ich werbe halt immer dafür, dass das ein bisschen richtig eingeordnet wird oder richtig dann auch eingeschätzt wird, weil das, was manchmal von mir oder auch von Peter Peters auf FIFA-Ebene gefordert wird, das ist halt real nicht umsetzbar. Und dann muss man sich überlegen, wie man sich pragmatisch aufsetzt, also aufstellt. Und jetzt zum Niederknien. Also wir haben als Verband keine Vorgaben gemacht. Das haben die Spieler im Spielerkreis selber entschieden. Und das ist auch nicht verordnet worden. Und auch da ist das natürlich alles immer so auch so eine Momentaufnahme, ob es gefeiert wird oder ob es harsch kritisiert wird. Also ein Mannschaftsverhalten hängt natürlich auch immer von der Gesamtlage ab. Im Moment haben wir halt ein schwieriges Umfeld im DFB mit den Erfolgen der Nationalmannschaft und was alles dazugehört. Deswegen ist es schwierig, muss man aber weiter dran arbeiten. Und ich hoffe jetzt, dass mit Hansi Flick als neuem Bundestrainer auch wieder neuer Schwung und hoffentlich ein neuer Drive dann auch mit reinkommt, der dann auch wieder zu mehr Geschlossenheit in der Verbindung zwischen Fans und den Nationalmannschaften des DFBs führt.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass die gesamte Thematik auch politisch höchst aufgeladen war und ist. Nun sind die hohen Sportfunktionäre ja auch, weil sie sehr politische Ämter haben, ja auch nah an der Politik selber dran. Und Sie haben es auch gerade beschrieben, gerade diese Frage, die Causa Regenbogen, war ja auch politisch beeinflusst. Gibt es da dann auch tatsächliche Abstimmung zwischen Politikern und Sportfunktionären oder dass zumindest Rücksprache gehalten wird oder wird das, wo der Sport ja vermeintlich unpolitisch ist, dann doch getrennt? Können Sie dazu was sagen?
Ja, kann ich gerne. Also erstmal, der Sport ist ja nicht unpolitisch. Also diese Lebenslüge darf man sich gar nicht hingeben. Wir müssen nur versuchen, damit richtig umzugehen. Und wir müssen, für mich heißt Sport als politischer Sport, heißt für mich in den Vordergrund zu stellen, dass wir eine der wenigen verbliebenen Einheiten sind, die noch einen ganz großen Teil der Bevölkerung, einer immer fragmentierteren Gesellschaft, die sich immer mehr in Einzelteile auflöst, die immer individueller wird, zusammenzuhalten. Und dann muss ich eben einfach auch zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass ich in einer normalen Fußballmannschaft, die am Wochenende in der Kreisliga kickt, wenn ich da 30 Spieler auf dem Platz habe, dann, jetzt will ich nicht das Ergebnis der Bundestagswahl vorhersagen, aber die Hälfte von denen oder wird wahrscheinlich gar nicht zur Wahl gehen und von den verbleibenden oder 40% und von den verbleibenden 16 oder 17 Spielern werden dann, jetzt will ich hier keine Prognose abgeben für die Bundestagswahl, aber auf jeden Fall werden da dann wahrscheinlich 5 oder 6 verschiedene politische Parteien drin vertreten sein. Wahrscheinlich auch von AfD auf der einen Seite bis zur Linken auf der anderen. So, und wenn ich aber den Fußball begreife, auch politisch begreife, als eines der wenigen Refugien, wo noch alle sich zusammenfinden, weil sie ein einendes gemeinsames Thema haben, nämlich die Begeisterung für diese einfach unglaublich geile Sportart, dann muss ich in der Konsequenz natürlich auch bereit sein, an ein paar Stellen mich so aufzustellen, dass wirklich alle gerne dabei bleiben. Führt zu großen Schwierigkeiten, aktuell zum Beispiel gerade im Thema Impfen. Wir werden den Fußball ohne Lockdown über den Herbst nur bringen können, wenn wir die Impfquote weiter erhöhen. Also muss ich mich für möglichst viele Impfungen einsetzen, was sofort zur Folge hat, dass der Teil der Impfverweigerer oder der Corona-Leugner und Ähnliches, die habe ich natürlich im Fußball auch, mir sofort wieder auf die Füße treten. Ist also alles nicht so einfach. Zur Ausgangsfrage, natürlich, wir sind in ständigem Austausch mit der Politik. Das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben von Menschen in Positionen wie ich selbst. Ich bin ständig im Austausch jetzt in auf Bayern bezogen mit dem bayerischen Innenminister, der für Sport zuständig ist. Aktuell sind wir es mit dem bayerischen Gesundheitsministerium, natürlich auch mit der Staatskanzlei, Ministerpräsident und auf DFB-Ebene in all diesen Fragen natürlich Bundeskanzleramt, Innenminister Seehofer für Sport zuständig, vor allem der Staatssekretär Stefan Mayer. In all diesen Ebenen. Und natürlich muss man einfach Lobbyarbeit machen. Also wir müssen erkennen, wofür wir zuständig sind als Sport. Wir sind für ganz viele Themen eben nicht zuständig. Also die Frage Gesundheitsschutz, die können wir nicht bewerten, sondern da müssen wir sagen, da sind die gewählten politischen Vertreter legitimiert dafür. Wir können aber dafür werben, dass wir Untersuchungen auf den Tisch legen, die eben sagen, dass auf dem Fußballplatz sich noch keiner mit Corona angesteckt hat, sondern dass die Gefahren eben eher an anderer Stelle sind und dass wir dafür sehr, sehr große Hygienekonzepte mit aufgestellt haben. Also Austausch ständig ja, Lobbyarbeit ständig ja, guter Kontakt in aller Regel auch ständig ja, aber wir können niemals an die Stelle der Politik treten und wir müssen auch dann wiederum vermitteln, dass an ein paar Stellen wir einfach zu respektieren haben, was die demokratisch legitimierten politischen Führungsebenen entscheiden.
Verständlich, ja. Aber jetzt nochmal, also weil ja nun aktuell gerade die der Start der Bundesliga vor der Tür steht und in der zweiten Liga wird schon gespielt und in den unteren Ligen, Dritte Liga, Regionalliga, geht es auch bald los. Jetzt steigen die Fallzahlen wieder. Man hatte jetzt gedacht, dass man durch diese Regelung 50% können in die Stadien zurückkehren, abgesegnet von den Senatskanzleien der Länder. Unglücklicherweise an so eine Inzidenz von 35 geknüpft, wo man jetzt merkt, auweia, wir sind schon alle drüber. Das hat man wahrscheinlich vor einem Monat noch nicht gedacht. Jetzt droht ja sozusagen zum ersten Bundesligaspieltag, drohen jetzt doch wieder leere Stadien. Gibt es da einfach mit der Politik Gespräche, wird da Überzeugungsarbeit geleistet, dass die Hygienekonzepte in den Stadien eben doch so gut sind, dass sowas denkbar ist?
Gesprächskontakte gibt es nahezu täglich oder Tag und Nacht, hätte ich bald gesagt. Mhm. Natürlich auch vor Ort. Da ist jetzt jeder Club natürlich auch gefordert. Also die übergeordneten Organisationen, DFB, DFL, DFB für die dritte Liga, DFL für die erste, zweite Bundesliga oder dann auch die ganzen Regionalverbände für die Landesverbände für die vierte und fünfte Liga. Wir sind natürlich alle gefordert, überall vor Ort mit den Behörden ins Gespräch zu kommen und mit den jeweiligen Regierungen und natürlich vor allen Dingen auch über unsere medizinischen Spezialisten, Tim Meyer, der ja auch bei der UEFA Vorsitzender der medizinischen Kommission ist, der ja hoch anerkannt ist mit den von ihm entwickelten Hygienekonzepten. Da müssen wir einfach deutlich machen, dass wir hier alles dafür tun, deutlich machen, dass bei den Spielen selber die Gefahren doch sehr überschaubar sind und dass wir drumherum auch bereit sind, Regelungen mit umzusetzen. Und dann müssen wir halt vor allen Dingen jetzt auch, glaube ich, schon in der Argumentation auch denen zur Seite springen, die ja auch darauf hinweisen, dass die Inzidenzzahlen nicht mehr das allein Maßgebliche sein können, sondern dass es jetzt darauf ankommt zu sehen, welche Veränderungen haben wir denn in Bezug auf Todesfälle oder auf Krankenhauseinlieferungen. Denn es ist ja irgendwo logisch, dass wenn jetzt praktisch jeder dreimal am Tag getestet wird, wenn er noch nicht geimpft ist, dann ist es ja irgendwo logisch, dass auch mehr Fälle rauskommen. Wenn aber das dann alles oder in einer großen Anzahl junge Menschen sind, die vielleicht sonst gar nicht auffällig würden, wenn sie nicht getestet würden und man es gar nicht mitbekäme, dann muss man das ja auch mit berücksichtigen. Also ich denke, ich war von Anfang an wirklich ein starker Unterstützer der jetzt auch gerade der bayerischen Staatsregierung in ihrer Positionierung. Ich habe selber einen schweren Fall in der Familie gehabt. Also solange nicht sichergestellt ist, dass alle medizinisch gut versorgt werden können, muss man aufpassen und es müssen alle ein Impfangebot haben. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das in den anderen Ländern in Europa sich so weiterentwickelt. Also ich war ja nun selber in England, hab ein Europameisterschaftsendspiel erlebt, die Stimmungslage in England, habe den ganzen Tag Fernsehen geschaut, mal Deutschland, mal England und habe halt mich immer gefragt, ob ich auf zwei verschiedenen Planeten lebe. Und
das haben ganz wir uns ehrlich, alle.
Ich bin jetzt Jurist und kein Mediziner, ich kann es nicht beurteilen, aber ich stelle halt fest, dass wir nicht von vornherein in Deutschland immer sagen sollten, wir wissen alles besser als der ganze Rest. Und deswegen ist es jetzt für mich irgendwo auch ganz interessant zu sehen, wie sich das in England jetzt weiterentwickelt, wo das Leben völlig normalisiert worden ist. Werden wir sehen, wie sich das mitentwickelt. Auf jeden Fall müssen wir dafür kämpfen, dass erstens weiter gespielt werden kann und dass eben maximal viele Zuschauer im Rahmen des Möglichen und des Verantwortbaren in die Stadien können. Ich habe mich auch in München dafür eingesetzt, bei der Europameisterschaft, dass, wie Sie wissen, vom ersten Tag an dafür eingesetzt, dass wir es auch möglich machen, 15.000 Zuschauer ins Stadion zu bringen, sind wir auch dafür gescholten worden. Am Ende war es überhaupt kein Problem. Alle waren glücklich, dass es so war, aber auch zugleich der Startschuss dann in Richtung jetzt Bundesliga, dass wir wieder in eine Situation kommen, dass Zuschauer wieder möglich sind. Und ganz nebenbei, neben den Bundesligaspielen finden halt Tausende von Spielen auf den Amateurplätzen statt. Und dort ist es auch wichtig, dass diese Vereine alle 100 oder 200 Menschen am Platz haben dürfen.
Wollen wir die Gelegenheit nutzen, noch zu den aktuellen Themen wie Quotientenregel und Sportgerichtsbarkeit einzugehen? Oder was wollt ihr noch besprechen?
Auf dem Zettel steht noch viel.
passen. Ja, aber ich fürchte, es wird keiner mehr dabei sein. Also wer es jetzt schon so lange aushält, das ist bewundernswert. Ja.
Wir haben natürlich viele Themen schon gestreift und die greifen natürlich alle ineinander. Wir konnten sklavisch an unserer Fragenliste konnten wir uns auf jeden Fall jetzt nicht festhalten. Ja, es ist Zeit ist fortgeschritten. Das ist die Fabian blättert noch wild. Er ist noch offensichtlich guter Dinge und bereit, das noch hier fortzusetzen.
Wie viel Zeit hätten Sie denn noch?
Ja, ich mache als Letzter das Licht aus. Ja.
Okay, wir auch. Ja, dann
machen wir heute mal den Podcast Alles gesagt, würde ich sagen.
Nee, komm, lass doch noch mal ein bisschen.
Kennst du den Podcast?
Nee.
Alles gesagt ist ein Podcast von der Zeit.
Die vereinbaren am Anfang ein Wort,
was nicht gesagt werden darf oder beziehungsweise wenn das Wort gesagt wird, ist Schluss, vorher nicht. Und da gab es schon Podcasts, die irgendwie über 10 Stunden gingen.
Hm. Also, okay, dann ich mach mal einen völligen Themawechsel und werfen mal den Zettel mit dem Stichwort Ethikkommission in den Hut. Da ist es ja in den letzten Wochen auch hoch hergegangen. Personelle Wechsel hat es dort gegeben und nach den personellen Wechseln dann irgendwie Aufregung um irgendwelche nicht abgestimmten Schreiben. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe natürlich nicht da die klare Sachverhaltskenntnis, weshalb ich jetzt da irgendwie nicht mit klarem Sachverhalt glänzen kann. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, was soll denn jetzt eigentlich diese Rolle dieses Ethikrats sein? Also konkret habe ich gelesen in der Süddeutschen, dass die Ethikkommission das im DFB geplant ist, dass die Ethikkommission dem DFB-Präsidenten oder Präsidium zukünftig in Menschenrechtsfragen zum Beispiel beratend zur Seite stehen soll. Und da frage ich mich dann so ein bisschen, braucht es dafür eigentlich so ein Ethikrat oder was ist dann deren Rolle? Weil mein Verständnis war immer so, dass die Ethikkommission eigentlich so ein bisschen dazu da ist, den anderen auf die Finger zu schauen, also dem Präsidium des DFB auf die Finger zu schauen und dann eben im Zweifel die Stimme zu erheben und auch öffentlich zu sagen, was dann nicht in Ordnung ist aus ihrer Sicht. Aber so eine Fragen wie jetzt Qatar Airways, sollten wir mit denen Deals machen oder nicht, oder die Beauftragung oder nicht, dafür braucht man jetzt ja wahrscheinlich keine Ethikkommission.
Ja, jetzt
können Sie das überhaupt bestätigen oder habe ich da irgendwie auch nur Unsinn gelesen?
Ja, Sie sind halt fleißiger Leser der Süddeutschen Zeitung.
Nee, ab und zu nur mal.
Sie haben ja selber gesagt, eigentlich wissen Sie nichts. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß auch von ganz vielen Dingen nichts. Mhm. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Also ich meine, ich bin ja teilweise sogar Gegenstand dieser Ethikkommissionsberichterstattungen. Mhm. Da wird zum Beispiel seit Monaten berichtet, dass es ein Verfahren gegen mich ausgelöst durch eine Anzeige von Reinhard Grindel gibt. Ich habe in Sachen Anzeige Reinhard Grindel bis zum heutigen Tag weder eine Zeile Papier zu lesen bekommen, noch bin ich jemals zu irgendetwas befragt worden. Und als ich jetzt darum gebeten habe, man möge mir zur Stellungnahme mal die Anzeige schicken, wurde mir gesagt, das könne man nicht machen, weil es da auch Hinderungsgründe gäbe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Also ich weiß gar nichts, außer das, was in der Süddeutschen Zeitung steht, die weiß offensichtlich erheblich mehr. Und das zeigt natürlich auf, wie kompliziert da die ganze Sachlage ist. Wir haben halt leider Gottes keine Verfahrensordnung auch für die Ethikkommission. Also das sind Dinge, die dringend für das nächste Frühjahr angegangen werden müssen.
Ja.
Auch die ganzen Vorgänge der letzten Wochen, die haben alle mit meiner Person wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber es wird halt alles versucht, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Wir haben die Besetzung der Vorsitzendenposition zu entscheiden gehabt im DFB-Präsidium. Nach dem Tod von Thomas Oppermann war dies auch notwendig. Wir hatten über Monate hinweg die Situation, dass wir keinen Nachfolger mit hatten, weil insbesondere ein Mitglied der Kommission aus persönlichen Gründen dazu zunächst nicht zur Verfügung stand. Dann hat die Kommission selber die Arbeit aufgenommen, hat für sich unter sich besprochen, wie die Geschäfte gehandhabt werden. Und wir haben dann aber als Präsidium im letzten Dezember gesagt, wir wollen die Vorsitzenden-Neubesetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. In den Wochen und Monaten danach wurde vermittelt, dass das immer schwieriger wurde und dass wir also hier für die Kommission eine klare Sachlage schaffen müssen. Und dann haben wir im Präsidialausschuss des DFBs, also insbesondere Peter Peters, mein Kollege und der Schatzmeister Osnabrücker, dann haben wir gesagt, wir dürfen aber nicht genau das, was jetzt vorgeworfen wird, hin und wieder, das haben wir alles gesagt, müssen wir vermeiden. Wir dürfen nicht jemand von außen jetzt bringen, aber dann schaut es gerade so aus, dass wir die Kommission von uns aus verändern, sondern es muss jemand aus der Kommission werden. Und dann haben wir an die Kommission, an die vier verbliebenen Mitglieder die Frage gestellt, wer es denn werden soll oder wer Interesse dran hätte. Und dann kam die große Einigkeit. Dann haben von vier Mitgliedern drei ihre Kandidatur erklärt. Das spricht nicht dafür, dass es genau so ist, wie es dann hinterher mit kolportiert worden ist. Und diese drei lagen dann auf dem Tisch. Ich war Sitzungsleiter, ich hatte Stimmzettel mit allen drei Namen vorgesehen gehabt und habe mehrfach die Frage gestellt, wer jetzt zur Abstimmung gebracht werden soll. Das geht nur aus dem Präsidium selber heraus. Und dann meldeten sich Kollegen ausschließlich für Frau Dr. Kummer, die es dann wurde, und für Herrn Knobloch und kein einziger für Herrn Schneider. Und ich habe dann zweimal konkret sogar angesprochen und habe gesagt, sollen wir nicht über alle drei besser abstimmen? Und als dann gesagt wurde, nein, über die anderen zwei, habe ich als Sitzungsleiter veranlasst, dass der dritte Name von der Stimmkarte runtergenommen werden musste. Anders geht's halt auch nicht. Und im Nachhinein war dann zu lesen, dass ich dafür gesorgt hätte, dass die ganze Kommission gesprengt wird. Und wir hatten auch den Beschluss gefasst, dass zusätzliche Positionen dann nachbesetzt werden auf Vorschlag der Kommission. Dass die untereinander sich offensichtlich so einig war, also uneins waren, kann ich nichts dafür. Gut, ich hoffe jetzt, dass die Dinge sich beruhigen und dass das auch transparent mit gelöst wird. Da habe ich selber das allergrößte Interesse dran. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwelche Mauschelvorwürfe oder Ähnliches da entstehen. Sondern ich möchte, dass diese Sachen transparent geklärt werden, und zwar am besten nicht durch die Ethikkommission, die ja eigentlich auch nur ganz andere Aufgaben hat, sondern vor allen Dingen dann auch, dass da dann der entsprechende Stempel durch das DFB-Sportgericht, diese unabhängige Instanz, damit draufgebracht wird. Also an mir wird jedenfalls das nicht liegen, wenn das jetzt hier irgendwie anders laufen sollte. Ganz im Gegenteil. Bin auch derjenige, der mit dem Sommermärchenbericht, Untersuchungsbericht, derjenige war, der gesagt hat, es muss transparent auch öffentlich gemacht werden, hat die Mehrheit im Präsidium sich auch anders mitentschieden. Auch im Zusammenhang mit Qatar Airways sind die tollsten Geschichten in die Welt gesetzt worden. Das war noch nicht mal auf der Entscheidungsebene des DFB-Präsidiums angekommen. Das ist ja eine Angelegenheit, die zunächst einmal in der DFB-Marketing GmbH, also in der DFB-GmbH, zu behandeln ist. Und wir haben eine Vertragsbeziehung. Wir haben eine laufende Vertragsbeziehung mit der deutschen Lufthansa. Und da völlig Qatar Airways unabhängig war die Situation jetzt so, ob diese Vertragsbeziehung weiter fortgeführt werden kann oder nicht. Und wer auch immer dann diese Geschichten wiederum in einem Moment, wo das DFB-Präsidium noch nicht mal diskutiert hat, mit wem gegebenenfalls ein neuer Vertrag abgeschlossen werden soll oder könnte, in der Sekunde ist bereits die ganze Geschichte medial so hochgefahren worden, und der eine oder andere hat das dann noch wieder mit meiner Position Person in Verbindung gebracht, obwohl ich zu denjenigen gehöre, die von der ersten Sekunde an klar erklärt haben, dass ich hier für andere Vorgehensweisen persönlich mit einstehe. Aber das muss eben auch umfassend mit betrachtet und beleuchtet werden. So, Ihre Frage nach der Funktion der Ethikkommission. Also das ist jetzt in der Satzung schon festgeschrieben, dass diese Ethikkommission eigentlich so ein bisschen auch das Beratungsgewissen des DFBs mit sein soll. Das finde ich auch in Ordnung. Damit ist aber nicht verbunden, dass die dann diese Dinge alle zu entscheiden haben. Aber ich finde es schon gut, dass wir regelmäßig auch im Gespräch dann sind mit Personen, die ja von außerhalb kommen. Also die Ethikkommission hat ja nun Mitglieder, die eben gerade nicht aus diesen Fußballstrukturen kommen, also aus den Verbandsfunktionen oder Vereinsfunktionen kommen, sondern die da so ein bisschen anderen Blickwinkel mit reinbringen. Und ich finde, das ist dann schon wichtig, dass man sich das auch mit angehört. Und Klaus Kinkel, der ja der erste Vorsitzende war, das war ein wunderbarer Gesprächspartner über die Jahre hinweg, weil der natürlich einen dann auch immer gefordert hat in den Gesprächen. Und das finde ich dann schon auch wichtig, dass jetzt so Fragestellungen, mit wem kann man als Vermarktungspartner etwa haben, wie ist es mit Qatar Airways etwa oder mit Qatar, dass die dann auch umfassend beleuchtet und diskutiert werden, wobei man da ja auch mal klar sehen muss, dann muss man mal herausarbeiten, warum soll ein gemeinnütziger Verband jetzt hier zwingend anders behandelt werden als etwa der FC Bayern München, der seit Jahren mit Katar in besten Geschäftsbeziehungen steht, oder auch deutsche Großunternehmen, die Katar auch als Mitgesellschaft damit haben. Meine persönliche Meinung ist, dass gemeinnützige Verbände gesellschaftspolitisch da etwas anders einzuordnen sind. Deswegen sollten wir uns in bestimmten Bereichen auch etwas mehr zurückhalten als andere. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer also einem Verband wie dem DFB bestimmte Einnahmemöglichkeiten verschließt, die Profifußballvereine problemfrei haben, der muss halt dann auch B sagen und muss dann halt Solidaritätsaspekte auch mit einfließen lassen und eben im Ergebnis dazu kommen, dass diese nicht möglichen schließenden Einnahmequellen dann ausgeglichen werden durch entsprechende Solidarleistungen. Und spätestens an der Stelle bin ich halt dann wieder eine beliebte Zielscheibe, weil das natürlich nicht jedem gefällt, wenn ich eben weiterhin dafür werbe, dass eben hier mehr solidarische Umverteilung mit stattfindet. Aber Ethikkommission als solche finde ich grundsätzlich schon richtig, dass auch sie zur Verfügung steht, um beratend mal sich mit einzubringen.
Okay, gut, ja, also ich denke mal, die Katar-Geschichte ist natürlich, wenn man da den wirtschaftlichen Interessen nachgeht, kann letztlich auch der DFB natürlich Verträge schließen, mit wem man möchte. Es ist dann nur eben so, dass es dann die entsprechenden Reaktionen darauf gibt, die ja auch Bayern München bekommt. Also die stehen ja auch nicht ganz kritiklos da.
Ja gut, aber der FC Bayern kann es ja offensichtlich gut durchstehen. Ja. Bei uns ist die gesellschaftspolitische Lage eine andere, aber die Diskussion wird halt immer nur bis zur Hälfte geführt. Und das muss man halt auch dann deutlich mit sagen. Also gerade wenn man etwa meine Position mit einnimmt, dann muss man natürlich auch schon auffordern, Antworten zu geben, wie dann diese Mindereinnahmen ausgeglichen werden können. Denn eines ist halt nicht wahr. Der DFB ist kein reicher Verband. Also jedenfalls nicht aus dem Blickwinkel derer, die für den gemeinnützigen Fußball mit zuständig sind. Mhm. Ja, und wenn sie eben... Und vor allen Dingen ist es so, wenn Einnahmen und Ausgaben irgendwann nicht mehr in Einklang, in Ausgleich gebracht werden können, dann wird nicht als erstes im Nationalmannschaftsbereich gekürzt werden, weil sie keine Chance haben, weil sie davon abhängig sind vom Markt und sie können halt nicht einen Trainer aus der Kreisliga als Bundestrainer einstellen. Und wenn sie jemanden als Bundestrainer einstellen, der allgemein auf Akzeptanz stößt, dann müssen sie eben bestimmte Beträge ausgeben und dann können sie den nicht deswegen in seinen Forderungen kürzen, weil bestimmte Werbeverträge nicht abgeschlossen werden können. Da wird der kein Verständnis dafür haben und am Ende sind sie da in einer Situation, da muss man einfach ehrlich sein, in einer Situation, wo sie dann tatsächlich etwas ohnmächtig dastehen und dann geht das Ganze am Ende eben zu Lasten der Kleinen und des gemeinnützigen Fußballs und spätestens an der Stelle kann ich dann eben auch nur wieder dafür werben, dass die Spitzenfunktionäre des Amateurfußballs eben an ihren Sachpositionen gemessen werden und dann auch da die entsprechende Unterstützung bekommen. Es ist niemandem damit gedient, wenn wir ständig ein Bashing gegen die Personen betreiben, die eigentlich gerade für diese Positionen und Werte einstehen.
Und ist die DFL ein reiches Unternehmen? Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, finde ich, wenn man sagt, der DFB ist kein reicher Verband. Das liegt ja nur daran, dass die Umverteilung nicht funktioniert.
Ja, dafür kämpfe ich ja. Aber das ist eben im Fußball nicht anders als in der Politik ansonsten auch. Also wir stehen gerade ja am Beginn eines Bundestagswahlkampfes und da erleben wir ja gerade, was Verteilungsfragen betrifft, ja auch die Auseinandersetzungen im Meinungsstreit zwischen den verschiedenen zur Wahl stehenden Parteien. Und das ist eben dann die Frage, Steuerentlastungen ja oder nein und Steuerentlastungen für welche Personengruppen. Und jeder ist dafür, dass Krankenschwestern mehr Geld bekommen. Keiner will aber mehr Krankenkassenbeiträge zahlen. Also sie können die Themenstellungen sind alle überall die gleichen. Am Ende ist es immer Mittelknappheit und sie müssen sich dann entscheiden, wo sie die Schwerpunkte mitsetzen. Und da tun sich halt diejenigen, die eben für den Basisfußball stehen, dort wo im Wesentlichen nur die Ausgaben anstehen, um auch spätere Talente hervorzubringen und wo eben die Einnahmen nicht erzielt werden, die tun sich genauso schwer, ja, wie die Lehrer oder die Krankenschwestern, die Pfleger, die Polizisten, die alle wichtig sind für unsere Gesellschaft, unglaublich wichtig sind, aber eben nicht selber Einnahmen erzielen, sondern nur Geld kosten.
Das ist wohl wahr. Herr Koch, Sie haben uns berichtet, dass die gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungsbemühungen schon fortgeschritten sind. Wie sieht es denn aus im Hinblick auf die personellen Fragen, die anstehen im DFB? Ich habe gelesen, im März 2022 soll der neue DFB-Präsident gewählt werden. Können Sie uns dazu schon Näheres sagen, wie da das genauere Prozedere in den nächsten Monaten ablaufen wird?
Ja, kann auch eine neue Präsidentin sein.
Ja, sorry.
Am 11. März 2022 haben wir jetzt diesen DFB-Bundestag terminiert. Bis dahin gibt es vielfältige Themen abzuarbeiten. Das ist auch der Grund, warum sich alle einig waren, dass diese Forderungen nach einem sofortigen außerordentlichen Bundestag, was da alles in den letzten Monaten nach dem Rücktritt von Fritz Keller zunächst gefordert wurde, dass die alle nicht zielführend gewesen wären, sondern wir müssen jetzt eben diesen Ausgliederungsprozess erstmal vollziehen. Wir müssen auch miteinander klären, was war denn jetzt der Grund dafür, warum offensichtlich nach der Wahl von Fritz Keller zum DFB-Präsidenten so vieles dann nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Lag es an der Struktur, lag es an der Person, lag es an beidem? Müssen wir Veränderungen mit vornehmen? Also eine Reihe von Sachfragen sind jetzt abzuarbeiten. Das kostet sehr, sehr viel Zeit, denn das muss ja entsprechend vorbereitet, aufbereitet werden. Sie können ja nicht sagen, am 11. März treffen wir uns, dann fangen wir mal das Diskutieren an. Das geht bei 230 Delegierten eben nicht, sondern das kann alles nur sachgerecht funktionieren, wenn ordentlich vorbereitet wird. Für den Amateurbereich, ich bin ja der Vorsitzende der Konferenz der 21 Landesverbandspräsidenten und der 5 Regionalverbandspräsidenten, kann ich sagen, dass wir Anfang Oktober einen zweitägigen Klausurworkshop vereinbart haben, wo wir all diese Dinge mal für uns besprechen wollen, wo wir versuchen wollen, zu gemeinsamen Positionen im Bereich der Vertreter des gemeinnützigen Fußballs zu kommen. Und dann haben wir von Anfang Oktober noch, Oktober, November, Dezember, ein Vierteljahr Zeit, um dann Personalvorschläge zu entwickeln. Was die Personalvorschläge betrifft, muss ich Ihnen sagen, da fühle ich mich jetzt als Rainer Koch ehrlich gesagt nicht in erster Linie aufgerufen, im Lied zu sein. Sonst heißt es auch bloß wieder, jetzt will er immer noch alle Fäden in der Hand haben. Die will ich überhaupt nicht in der Hand haben, sondern im Gegenteil. Ich habe seit langer Zeit für mich in meiner persönlichen Lebensplanung immer schon vorgehabt, im Jahr 2022 nach 9 Jahren als erster Vizepräsident und damals als Vorsitzender der Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten aufzuhören. Es gibt genügend andere Aufgabenstellungen, wichtige Aufgabenstellungen im Fußball, die ich gerne ausübe. Und an der Stelle soll dann, und das ist auch von der Sache insgesamt sicher richtig, eine Neuaufstellung gefunden werden. Das ist jetzt auch eine große Chance. Neuer Generalsekretär oder Sekretärin, neue Präsidentin, Präsident, neuer erster Vizepräsident. Bis jetzt gibt es noch keine weibliche Landesverbandspräsidentin, deswegen wird es insoweit vermutlich dann ein Mann werden, der aus dieser Konferenz heraus bestimmt wird. Und dann werden wir sehen, wie sich das dann insgesamt mit ordnet. Ich werde mich weiter dann vorrangig dafür verwenden, dann aus einer etwas anderen Rolle heraus, dass die Interessen des gemeinnützigen Fußballs, der Fußballbasis, entsprechend artikuliert werden. Das ist vielleicht sogar eine zusätzliche neue Chance für mich, weil ich nicht mehr gezwungen bin, dann auch gleichzeitig an der Aushandlung von Kompromissen mitzuwirken. Das ist ja wichtig, dass DFL und DFB einfach gut zusammenfinden, sondern das ist dann die Aufgabe anderer und dann kann ich auch mitwirken, einfach auch zunächst mal die Positionen des Amateurfußballs auch mit darzustellen.
Sie hatten Herrn Keller angesprochen. Hatten Sie sich nochmal ausgesprochen nach seinem Rücktritt mit ihm?
Jetzt nach dem Rücktritt speziell nicht mehr, aber ich war ja ständig in permanentem Austausch mit Herrn Keller. Da ist ja auch vieles immer falsch mit dargestellt worden. Also es ist ja immer wieder zu lesen. Es habe ständig Meinungsverschiedenheiten gegeben. Herr Keller habe mit seinen Vorstellungen sich nicht durchsetzen oder behaupten können. Das ist alles schlichtweg unwahr. Ich habe es jetzt mal auszählen lassen. Seit Amtsantritt von Fritz Keller bis letzte Woche hat es 358 Beschlüsse im DFB-Präsidium gegeben. Von diesen 358 Beschlüssen waren 348 einstimmig. Von den verbleibenden 10 Beschlüssen waren 6 Beschlüsse, die 2 oder eine Gegenstimme hatten. Und dann bleiben noch 4 Beschlüsse, die mit knappen Mehrheiten waren. 2 der 4 Beschlüsse waren die beiden Beschlüsse mit der Ethikkommission vor 3 Wochen. Da war ja Keller schon gar nicht mehr im Amt. Und die anderen 2 Beschlüsse, die betrafen einmal einen Fall, ob ein Steuerberater eine Aussagegenehmigung bekommt in einem Steuerverfahren. Und die andere Frage war, ob eine spezielle Person in einer DFB-Stiftung mit aufgenommen wird oder nicht. Und das waren überhaupt keine Entscheidungen, die gegen Fritz Keller oder so getroffen wurden. Es gab keinen einzigen solchen Fall. Und auch im Präsidialausschuss des DFBs gab es diese unterschiedlichen Beschlüsse zu keinem Zeitpunkt. Das sind die realen Fakten, aber die will immer keiner hören. Und ich bedauere das sehr. Fritz Keller hat große Stärken gehabt. Es ist schade, dass am Ende das nicht funktioniert hat, dass er insbesondere kein Miteinander mit dem DFB-Generalsekretär gefunden hat. Und ja, ist so, wie es ist.
Sie haben,
mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, Sie haben im ZDF-Interview mit Katrin Müller-Hohenstein an der Stelle gesagt, dass ursprüngliche das Motto vor der Kellerwahl sei gewesen, mehr Steinmeier, weniger Merkel. Ja. Ist das jetzt, sehen Sie, ist das jetzt anders? Wird es ein anderes Motto? Und was könnte das sein?
Das weiß ich nicht, weil ich jetzt auch nicht weiß, in welche Richtung sich die Strukturdiskussionen entwickeln mit werden. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen wollen wieder mehr Merkel. Die anderen wollen aber überhaupt nicht mehr Mitbestimmung, sondern wollen eigentlich nur auflösen aller operativen Mitverantwortung und alles wegschieben in Aufsichtsräte. Und das muss ich dann herausstellen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in einem so inhomogenen Verband, wie es der DFB nun mal ist, also da muss man ja ehrlich sein, das Amateurfußballinteressen, Profifußballinteressen, auch die diversen Faninteressen, haben wir heute nicht drüber gesprochen. Es ist aber auch innerhalb der Fanschaft gibt es ja ganz unterschiedliche Teilgruppen. Und das ist alles so inhomogen zueinander. Und alles ist geeint von dieser gemeinsamen Leidenschaft für diese großartige Sportart. Und deswegen ist man in Führungspositionen ständig in der Pflicht, Kompromisse mit herbeizuführen. Und dann und wenn du Kompromisse auf den Weg bringen musst, dann ist das totale Gegenteil von einem operative Vorgaben machenden Regierungschef. Wenn du aber operative Vorgaben machst, und das ist meine Erfahrung, ich habe jetzt ja einige Präsidenten schon erlebt, übrigens aber ich nicht als einziger, wird immer so dargestellt, wie wenn ich nur alle überlebt hätte. Herr Seifert ist noch länger dabei und Herr Peters ist genauso lang wie ich dabei, Frau Ratzeburg auch. Also wir sind vier oder fünf Personen. Das kann ich nur immer wieder in Erinnerung rufen oder zum Nachdenken anregen, warum das dann immer so anders dargestellt wird. Das sind so unterschiedliche Interessenlagen. Und aus meiner Sicht ist es halt gut, wenn da oben drüber eine Person steht, die von allen Seiten anerkannt wird, zu der man auch aufschaut, weil sie Werte verkörpert. Aber wenn wir einen Präsidenten uns wieder wählen wollen würden, der am Ende alles vorgibt, dann bleibe ich bei meiner persönlichen Auffassung, dann führt das am Ende zu einem erneuten Scheitern, weil nämlich jemand, eine Präsidentin, ein Präsident, der so vorgehen will, der wird nach 2 Jahren feststellen, dass er am Ende zwischen allen Stühlen sitzt, weil er wird sich mal auf die eine Seite, mal auf die andere stellen in diesen schwierigen Fragen, wo man eigentlich sich ständig um Kompromisse bemühen muss. Und das wird nicht gut gehen. Was wir brauchen.
Sie haben das ja auch vorhin, Sie haben das vorhin auch schön deutlich gemacht mit dem Beispiel im UEFA-Exekutivkomitee, dass man da eben verschiedene Hüte auf hat, wenn es so funktioniert oder wenn es so angedacht ist, wie Sie schildern. Ich sehe das da an der Stelle genauso. Vielleicht noch ganz kurz in Ergänzung Ihrer Worte. Es sind ja nicht nur Fans, sondern es sind vielfach auch Vereinsmitglieder. Und da können wir den Kreis jetzt schließen zum Bundeskartellamt. Deswegen diese Vereinsprägung, dass das Bundeskartellamt eben als anerkennenswert festgestellt hat, finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig. Es sind eigentlich die Shareholder des Fußballs.
Ja.
Also vielleicht könnte man ja auch die entscheiden lassen. Für eine Kandidatin oder für einen Kandidaten, so urabstimmungsmäßig.
Ja, Referendum, ja?
Ja, nun bitte ich aber doch drum, dass der Bundeskanzler oder der Bundespräsident wird auch nicht vom gesamten Volk gewählt, sondern wir haben repräsentative Demokratien und das hat auch gute Gründe. Und am Ende leiten bei den Vertretern der Landes- und Regionalverbände alle ihr Mandat demokratisch legitimiert von der Fußballbasis ab. Hm. Und ich weiß, dass das oft immer anders dargestellt wird und geschildert wird, aber ich für meinen Teil kann mich nun wirklich darauf berufen, dass ich seit vielen Jahren alle im Bayerischen Fußballverband regelmäßig mich den Abstimmungen zu stellen habe. Und das sind alles Delegierte, die im Ausgangspunkt bestimmt werden von den 4.500 bayerischen Vereinen. Und eine andere Form der Legitimierung werden sie nicht erfinden können, weil es sind halt nur mal 1,5 Millionen Mitglieder in den Vereinen des Bayerischen Fußballverbandes. Und der DFB ist dann am Ende der Zusammenschluss, ist mir schon wichtig nochmal zu betonen, der DFB ist nicht für alles zuständig, im Gegenteil, er ist für ganz viele Teile des Fußballspielbetriebs in Deutschland überhaupt nicht zuständig. Und er wird aber immer verantwortlich gemacht für alles. Wenn in Wilhelmshaven oder in Passau eine Eckfahne kaputt geht, ist am Ende der DFB-Präsident schuld, weil wir es auch zulassen, dass wir die Diskussion in diese Richtung mitführen, statt deutlich zu machen, dass wir ein sehr föderales System haben und aus meiner Sicht aus guten Gründen. Es ist nämlich völlig unmöglich, diesen riesigen Basisfußball mit 25.000 Vereinen von der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt aus steuern zu wollen. Das kann gar nicht funktionieren. Also wenn wir Basisnähe wollen, dann müssen wir Strukturen schaffen, dass ganz, ganz viele Dinge auch tatsächlich vor Ort entschieden werden und behandelt werden. Dann kann es halt auch unterschiedliche Regularien dann mitgeben in den verschiedenen Teilen in Deutschland. Dann dürfen wir dafür aber eben auch nicht die Führungsebene des DFBs mitverantwortlich machen. Die haben genügend Zuständigkeiten. Aber wir dürfen sie dann auch nicht überfordern.
Nur kurze Frage, weil ich gerne wüsste. Wie viele von den Delegierten sind Männer, wie viele Frauen?
Wie viel die Zahl ganz genau ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen definitiv zunächst mal sagen, dass wir zum Beispiel im Bayerischen Fußballverband kontinuierlich jetzt Quotierungsregelungen zu den Delegierten mit aufgenommen haben. Das ist allerdings sich leider Gottes immer wieder dann am Ende zum Teil als nicht so ganz einfach darstellt, das auch dann wirklich mit durchzusetzen, beziehungsweise es werden dann sehr, sehr häufig immer nur diese Mindestpersonenzahlen auch mitbestimmt. Das hat aber auch damit zu tun, schauen Sie in die Runden rein. Also das sind ja absolute Basisversammlungen, diese bei mir zum Beispiel die Kreistage oder in manchen Landesverbänden die Vollversammlungen. Und dann müssen Sie halt sehen, wen die Vereine mitbringen. Und da müssen wir dran arbeiten. Also das wird nicht allein dadurch zu bewerkstelligen sein, dass ich jetzt die Frage beantworte, wie viele Delegierte beim DFB-Bundestag sind männlich oder weiblich, weil ich es auch nicht daran festmachen möchte, dass ich glaube, rund 10% des Fußballspielbetriebs im Moment in Deutschland nur, leider Gottes muss ich dazu sagen, nur weiblich sind. Und wir müssen jetzt intelligente Wege finden, um den Anteil an Frauen in qualifizierten Positionen deutlich zu erhöhen. Übrigens nicht nur an Frauen, auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Also das ist eine riesengroße Aufgabe hier, den gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden. Wir müssen aber auch eben sehen, dass der Basisfußball, die ehrenamtlichen Führungsstrukturen ja auch Altersprobleme haben und die Führungsebenen der Vereine eben zum Teil noch anderen Altersgruppen angehören als jetzt zum Beispiel die aktive Fanszene oder die aktiven Spieler. Und dann müssen wir eben dafür werben oder Wege finden. Da müssen wir auch für das Ehrenamt, das ist eine Frage an die Politik, eine Forderung, wir müssen die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt auch deutlich besser machen, auch zum Beispiel für junge Frauen, die vielleicht daneben dann eben auch noch Kinder haben. Also da müssen wir an all diesen Dingen arbeiten und wir müssen jetzt ganz schnell vor allen Dingen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen können. Das geht nämlich nicht über Nacht, sondern dafür müssen wir auch die entsprechenden Qualifikationen auf den Weg bringen. Und dafür gibt es allerdings jetzt seit 2-3 Jahren auch sogenannte Leadership-Programme. Ich war gerade am letzten Wochenende, letzten Samstag war ich den ganzen Tag mit rund 20 Frauen aus bayerischen Vereinen und aus Funktionsträgerinnen aus dem Bayerischen Verband, war ich den ganzen Tag zusammen, um auch mit denen gemeinsam zu diskutieren, zu überlegen, wie können wir das denn schaffen, dass wir jetzt im nächsten Jahr die eine oder andere Stelle auch noch weiblicher besetzen können. Riesengroßes Thema, ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz der Sportart in der Zukunft.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Den können wir uns in der Gänze anschließen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Koch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viele Themen konnten wir leider, mussten wir auslassen. Wir haben sie gestreift. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit mal der Fortsetzung.
Das wollte ich auch vorschlagen. Es heißt ja in den Medien häufiger die Kochshow im Verband. Das war heute die Kochshow im absolut positiven Sinne. Und wir würden uns freuen auf die Kochshow zweiter Teil. Also wirklich, wenn Sie sich nochmal die Zeit nehmen wollen. Ich habe mir auch schon diese Folgenthemen auch mitnotiert eben. Also wir würden uns sehr freuen.
Mache ich herzlich gerne. Vielleicht darf ich eine Frage, die ich gehofft habe, dass Sie mir stellen, jetzt doch zum Schluss noch beantworten, weil Sie hatten mir ja geschrieben, ja, dieses Stichwort, was man ja auch immer wieder in den Medien liest, ja, der Multifunktionär mit seinen ganzen Positionen und vierfach oder fünffach.
Ja.
Da bitte ich einfach jetzt jeden Zuhörer, jede Zuhörerin kurz zu überlegen, wollen wir, dass auf der obersten Ebene des europäischen Fußballs, dort, wo die ganz großen Entscheidungen getroffen werden, dort, wo es ums ganz große Geld geht, wollen wir, dass da nur Leute aus dem Kapitalfußball sitzen am Tisch? Oder wollen wir, dass Vertreter des Basisfußballs dort auch mitsitzen können? Und wer letztere Frage, wer diese Frage mit dem zweiten Antwortmöglichkeit versieht, das heißt, er will, dass da oben nicht nur der große Geldfußball versammelt ist, der muss überlegen, wie kann es jemand wie mit dem Background von Rainer Koch überhaupt schaffen, dorthin zu kommen? Und es ist völlig unmöglich, ohne die anderen Positionen dorthin zu kommen, weil in den UEFA-Statuten eben kein UEFA-Exekutivkomitee-Platz für Amateurfußballvertreter vorgesehen ist. Da ist die ICA vertreten, die Clubvereinigung, die Europäische Ligenverband vertreten. Ich habe mich seit Jahren dafür ausgesprochen, dass eben auch der Grassroots-Football, wie es so schön auf Englisch heißt, bei FIFA, UEFA auch irgendwo mit repräsentativ seinen Platz findet. Dann kann man sich auch dafür einsetzen, dass dort dann Personen diese Position einnehmen, die sonst nicht auch anderswo noch sind. In den UEFA-Statuten steht drinnen, schwarz auf weiß, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees aus den Nationalverbänden kann nur werden, wer Präsident oder Vizepräsident eines Nationalverbandes ist. Ansonsten geht es nicht. Und wer kann Vizepräsident eines Nationalverbandes werden in Deutschland? Eben nur jemand, der schlussendlich über die Strukturen von den Mitgliedern, und das sind eben nur 21 Landesverbände, dorthin entsandt wird. Und das sind eben in aller Regel dann die Regionalverbandspräsidenten. Und Regionalverbandspräsident wirst du in aller Regel nur, wenn du in einem Landesverband der Präsident bist, weil das eben der Zusammenschluss der Verbände ist. Und deswegen ist es keine Ämterhäufung. Übrigens interessant, wird auch wieder nur in Bezug auf meine Person medial dargestellt. Der Kollege Friemuth ist Präsident im Niederrhein, ist Präsident des Westdeutschen Verbandes und ist Vizepräsident. Der Kollege Winkler ist Präsident des Sächsischen Verbandes, des Nordostdeutschen Verbandes, DFB-Vizepräsident. Der Kollege Distelrath ist Präsident des Niedersächsischen Verbandes, des Norddeutschen Fußballverbandes und DFB-Vizepräsident. Das sind die alle.
Ja. Also aus deutscher Sicht ist es die logische Konsequenz des Ein-Platz-Prinzips. Ich verstehe nur nicht, warum es sich nicht genauso konstituiert aus den anderen europäischen Mitgliedsverbänden. Und dass es so ist im UEFA-Exekutivkomitee, das ist dann meine Frage dazu eigentlich.
Ja, weil daraus können Sie eben sehen, wie schwer es ist, dass gemeinnütziger Fußball in den Nationalverbänden das entsprechende Gewicht erlangt. Ja. Und Sie sehen ja, wie schwer es jemand wie ich hat. Ich vertrete doch überall sehr offensiv die Positionen des Basisfußballs.
Ja.
Egal, in welchem Bereich wir heute gesprochen haben. Ich habe inhaltlich keinen Dissens da feststellen können. Und trotzdem sind wir nicht dazu gekommen zu diskutieren, warum es dann so ist, dass ich permanent seit Monaten hinweg jetzt diesen medialen Attacken ausgesetzt werde. Und zwar immer genau in der Minute, wo ich diese Positionen mit vertrete. Und jetzt auf den europäischen Verband bezogen, das ist halt ein klares Bashing, das kommt natürlich gut an, der hat da 1000 Positionen und dann hat er so viele Stimmen. Dass das alles sachlich gut erklärbar ist, interessiert keinen. Und dafür kann ich einfach nur werben, dass wir all diejenigen, jedenfalls die für diese Positionen auch mitkämpfen wollen, für die ich auch mitstehe, dass wir jetzt mal eben genau dafür uns enger zusammenschließen und uns an Fakten orientieren. Und wenn das heute in dem Podcast ein bisschen rübergekommen ist, dann freue ich mich. Und ich habe ja gesagt, ich bleibe so lange dabei, bis Sie Schluss machen.
Okay. Herr Koch, schönen Dank Ihnen. Ja?
Herzlichen Dank. Schönen Abend.
Schönen Abend. Tschüss.